Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mit der heutigen Episode starten wir in das dritte Drittel der zweiten Staffel, sprich in den nächsten 10 Wochen gehen die letzten Folgen dieser Staffel online, jeden Sonntag. Und in der heutigen Episode hören wir ein ausführliches Gespräch, nicht zwischen mir und Nico, sondern zwischen Nico und dem Ernährungswissenschaftler Konstantin Linder. Konstantin war mit dir, Nico, im Austausch, weil er einige deiner Inhalte kritisiert hat. Da er auch einen YouTube-Kanal hat, hat er dich eingeladen, die Kritikpunkte mit ihm öffentlich zu besprechen, um mehr Klarheit in diese Punkte zu bringen. Kannst du noch etwas mehr Kontext zu deinem Gespräch mit Konstantin liefern, bevor wir nachfolgend das Gespräch zwischen ihm und dir hören?
Ja, gerne. Du hast das Wichtigste ja eh schon gesagt, aber was vielleicht noch relevant zu ergänzen wäre, ist die Frage, wer genau der Konstantin ist und wie wir in Kontakt gekommen sind. Konstantin kommt ursprünglich eigentlich aus den Sozialwissenschaften, worin er auch einen Bachelor gemacht hat und im Anschluss einen Master in Public Economics, Law and Politics und hat danach dann eben noch einen Bachelor in Ökotrophologie, also im Fachbereich der Ernährungswissenschaften gemacht. Und er hat eine aus meiner Sicht sehr interessante Bachelorarbeit zum Thema der Zinkversorgung bei veganer Ernährung geschrieben, die wir im Laufe unseres gemeinsamen Gesprächs auch thematisieren. Konstantin hat mir diese Bachelorarbeit Anfang 2024 geschickt, so kamen wir ursprünglich in Kontakt und seither waren wir immer wieder im Austausch. Da ich Konstantins, würde man sagen, generell eher kritische Haltung gegenüber Ernährungswissenschaft im Allgemeinen durchaus schätze und sein sehr kritisches Nachfragen durchaus gut finde, habe ich ihn auch damals eingeladen, als wir das Team Rittenau neu geformt haben, unser Rechercheteam, eben Teil des damals 13-köpfigen Rechercheteams zu werden. Und wie gesagt, ich erachte seine kritische Haltung im Rahmen dessen als durchaus wertvoll und finde es immer gut, auch die eigenen Standpunkte zu reflektieren und quasi nicht nur Leute im Team zu haben, die die eigene Position vollends feiern und unterstützen, sondern ich mag kritische Nachfragen, weil sie eben auch mich natürlich dazu bringen, gewisse Dinge etwas mehr noch zu beleuchten. Und das Rechercheteam gibt es, wie wir auf Social Media angekündigt haben, mittlerweile leider primär aus finanziellen Gründen nicht mehr, weil wir nicht am Ansatz die geplanten Einnahmen aus den Mitgliedschaften bzw. den Abos aus dem Team-Account erzielen konnten und so einfach die Menge und das finanzielle Aufkommen damit für uns einfach nicht mehr tragbar war. Und der zweite Punkt, warum das Team dann auch aufgelöst wurde, war, weil einfach auch mein inhaltlicher Schwerpunkt sich durch die landwirtschaftlichen Ausbildungen, die ich ja aktuell mache, die wir auch auf Social Media im Detail besprochen haben, sich einfach auch ein Stück weit verändert hat, diese Ausbildung, die ich jetzt im Herbst begonnen habe. Und daher gibt es das Team Rittenau in dieser Form jetzt aktuell nicht mehr. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht weiter auch ernährungswissenschaftliche Inhalte von meiner Seite ausgeben wird, aber sicherlich nicht mehr in der Frequenz, wie das jetzt im letzten Dreivierteljahr möglich war, durch die Unterstützung des Teams. Ich bin natürlich auch weiterhin mit einigen Leuten aus dem Team im Kontakt und im regelmäßigen Austausch, auch wenn wir jetzt nicht mehr eng zusammenarbeiten und so unter anderem auch mit dem Konstantin, der, wie du eingangs schon erwähnt hast, eben einige Kritikpunkte an meinen Inhalten geäußert hat und diese besprechen wir in dem nachfolgend dann eingeblendeten Gespräch. Wie schon an mehreren Stellen gesagt, bin ich grundsätzlich ja sehr für einen sachlichen und ergebnisoffenen Dialog zu haben und da der Konstantin, und zwar im Gegensatz zu den allermeisten bisherigen Kritikern, auf einige bin ich ja eh auch schon eingegangen, kann man auf meinem YouTube-Kanal sehen, die eben absolut das Gegenteil von sachlicher und ergebnisoffener Kritik bzw. einen ergebnisoffenen Dialog gesucht haben, er aber eben sehr fair und sachlich an das Ganze herangegangen ist, habe ich mir sehr gerne die Zeit genommen, um meine Standpunkte zu seiner Kritik mit ihm zu besprechen und so können auch alle Zuhörer unseres Gesprächs dann ja anhand seiner und meiner Argumente entscheiden, wie sie zu den jeweiligen Sachverhalten stehen und welchen Standpunkt sie am Ende für überzeugender erachten. Da Konstantin, wie du gesagt hast, ja auch auf YouTube ist, unter dem Namen Science Conny, er einen YouTube-Kanal betreibt, hat er darum gebeten, dass er das Gespräch dort auch als Video hochladen kann und daher gibt es unser Gespräch, das wir nachfolgend im Podcast zeigen, für alle daran Interessierten auch als Video auf seinem Kanal. Den Link zum Video packen wir natürlich gerne in die Podcast-Beschreibung. Das soweit vorab zum Kontext unseres Gesprächs. Der Austausch wurde dann mit etwa 2 Stunden zwar richtig lange, aber ich denke, dass für alle Ernährungsinteressierten da doch viel Spannendes dabei ist und ich hoffe eben, dass man viel Wertvolles aus unserer Diskussion mitnehmen konnte. So viel vorab und jetzt geht's dann weiter mit unserem Gespräch.
Herzlich willkommen zu diesem Interview auf meinem Kanal. Heute zu Gast Nico Rittenau. Schön, dass du da bist, Nico.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein kleines Gespräch führen können zur zum Hintergrund. Also viele von euch werden auch Nico Rittenau kennen. Ich kenne ihn auch schon seit vielen Jahren, nicht persönlich, aber zumindest von seinen vielfältigen Social-Media-Auftritten und habe natürlich auch dann sein erstes Buch damals gekauft, kurz nachdem ich auch irgendwie angefangen habe, mich komplett vegan zu ernähren und fand das auf jeden Fall sehr spannend. Über die ganze Zeit hat sich bei dir, Nico, ja irgendwie auch deine Perspektive ein wenig immer geändert und angepasst, was ich natürlich auch mitbekommen habe, aber wie das so ist, man kann auch nicht alles irgendwie immer nachlesen. Ich habe das einfach nur so wahrgenommen, habe aber auch selber gemerkt, dass ich da irgendwie natürlich gemerkt habe, oh, das gefällt mir natürlich jetzt nicht so, und dann verkauft er noch Supplements, ah, da klingelt zumindest, also ich weiß, du verkaufst sie nicht, aber es gibt Verbindungen, also auf jeden Fall das, was wir viele wahrscheinlich haben, ne? Dass man sagt, also es ist eine Verbindung, ich bin zumindest mal kritisch, aber natürlich heißt es ja nicht, dass das die Position jetzt in irgendeiner Weise disqualifiziert, sondern man muss halt eben schauen, ob die Daten dafür stimmen und ob das irgendwelche Probleme gäbe. Das hat mich dazu geführt, dass ich in meiner Bachelorarbeit selber gesagt habe, okay, jetzt möchte ich doch mal wissen, mir das im Detail anschauen, und habe mir den Nährstoff Zink rausgesucht, weil meine Betreuerin das auch ein spannendes Thema fand, und habe selber geschaut, okay, wie sieht es denn mit der Zinkversorgung bei einer rein pflanzlichen Ernährung aus, und ist das denn alles so schlimm, wie dieser Nico sagt? Und das Ergebnis der Arbeit war, mein Ergebnis dieser Arbeit war, meine Sicht der Daten sagt, es ist eigentlich noch viel schlimmer. Also eigentlich kann das überhaupt nicht funktionieren. Wir müssten dann ein Problem haben. Das habe ich dir ja auch geschickt, und wir haben dann auch jetzt eine Zeit lang noch zusammengearbeitet in deinem Team, wo ich dann auch ein bisschen mit zu recherchieren durfte. Und ich war dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen, naja, wie man so ist, zweigespalten als Veganer. Man möchte natürlich, dass es funktioniert, aber wenn man sich die Daten anschaut, entsprechen die vielleicht nicht unbedingt dem, was man sich gerne wünschen würde. Und die Position, mit der du natürlich auch viel Gegenwind erfahren hast, ist ja, wenn ich die jetzt richtig zusammenfasse, ansonsten darfst du mich natürlich immer unterbrechen, dass der veganen Bewegung, so schade das ist, eben die Beweislast obliegt, weil wir uns auf eine omnivore Ernährung angepasst haben im Laufe der Evolution, die sie jetzt für sehr lange Zeit mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt haben, und jetzt eine komplette, stringente Exklusion von Tierprodukten hat es quasi der Menschheitsgeschichte nie gegeben, und dementsprechend müsste diese Bewegung erstmal beweisen, dass das tatsächlich ohne Probleme möglich ist, was ich absolut einen nachvollziehbaren Punkt finde, auch wenn das natürlich blöd ist, weil diese Beweislast natürlich dann auch auf meinen Schultern liegt als Teil dieser Bewegung. Genau. Dementsprechend freue ich mich, wenn wir heute mal nicht ins Klein-Klein der Studien gehen, sondern ein bisschen diese Pogel-Perspektive einnehmen und sagen, okay, wir als Veganer, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch so, eigentlich würde ich sagen, du kannst jetzt einfach mal sagen, würdest du dich noch als Veganer identifizieren, wenn wir jetzt wirklich diese Definition der Vegan Society nehmen und sagen, okay, so gut es halt eben geht, versuchen wir die Tierleid zu vermeiden.
Genau, also vielleicht eine Sache noch zu meiner Position, die du super ausgeführt hast schon, eine letzte Sache noch ergänzend. Die Position mit der Beweislast liegt aus meiner Sicht auch deshalb auf der veganen Bewegung, nicht nur auf einer prinzipiellen Ebene, wenn man sagt, Menschen haben Hunderttausende beziehungsweise mehrere Millionen von Jahren tierische Produkte in ihren Speiseplan inkludiert, und deswegen müsste man quasi die Beweislast erbringen, wenn man tierische Produkte exkludiert, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass wir nicht nur in den Daten, würde man zumindest sagen, starke Hinweise sehen, dass es zumindest bei einigen Personen zu Problemen kommen kann, wenn sie tierische Produkte gänzlich exkludieren, sondern vor allem aufgrund der anekdotischen Evidenz, die natürlich eine niedrige Evidenzstärke hat, aber aufgrund des gehäuften Auftretens trotzdem ernst zu nehmen ist, dass Personen nach mehr oder weniger langer Zeit der rein pflanzlichen Ernährung gesundheitliche Probleme bekommen. Hier ist natürlich die Kausalität erst zu etablieren. Auf der anderen Seite aber auch, wenn sie Tierprodukte wieder inkludieren, einige der Symptome der Probleme verschwinden beziehungsweise sie zumindest besser werden, und auch hier natürlich die Kausalität noch mit einem Fragezeichen ist, aber das alleine schon aufgrund der Vorsichtspflicht aus meiner Sicht streng genug und problematisch genug ist, dass man sich das angucken muss. Und deswegen aus meiner Sicht hier die Beweislast definitiv auf Seiten der veganen Bewegung liegt. Und ob ich mich jetzt als Veganer oder als Teil der veganen Bewegung sehe, ist ein Gedanke, den ich mir mittlerweile einfach nicht mehr stelle, aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Definition der Vegan Society, wenn man sich nach der richten möchte, ja ein Stück weit widersprüchlich ist. Und zum anderen, weil es auch ein bisschen unnötig orthodox finde, mich an einer quasi 80, 70, 80 Jahre alten Definition zu bemühen, weil es heißt ja in der Definition der Vegan Society einerseits so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar. Das würde ja sehr viel mehr Raum lassen, auch für eine etwas unorthodoxere Definition. Auf der anderen Seite heißt es aber ein paar Sätze weiter, in Bezug auf die Ernährung heißt das eine Ernährung, die gänzlich frei von Tierprodukten ist. Das heißt, wenn man die Definition annimmt, würde das heißen, in jedem Lebensbereich ist es so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, aber bei der Ernährung ist es super orthodox. Und ich gehe davon aus, man kann Watson dann immer fragen, den Donald und die Elsie Schwigley und wie sie alle geheißen haben, aber ich gehe davon aus, dass der Grund für diese Definition damals war, dass die einfach nicht darüber nachgedacht haben, dass es überhaupt möglich wäre, dass man eine gewisse Menge an Tierprodukten oder gewisse Nährstoffe brauchen könnte, weil selbst Vitamin B12 damals ja noch kein Thema war, als diese Definition verfasst wurde. Und daher halte ich die Definition aus heutiger Sicht ohnehin für überholt und mache mir deshalb wenig Gedanken darüber, ob ich jetzt in diese Definition reinpasse oder nicht. Mein Ziel ist immer noch dasselbe, nämlich im ersten Teil quasi, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, Grausamkeit, Ausbeutung, Leid und natürlich die Tötung am Ende des Tages, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, aber eben in Verbindung mit der Gesundheit des Menschen in Einklang zu bringen.
Genau, ja, ich hatte mich jetzt auch in dem Fall natürlich, danke für die Ergänzung, auf den ersten Teil bezogen, ne, eben soweit das umsetzbar ist. Das sind ja die klassischen Themen. Ach, bei Corona, erinnere ich mich, war das auch ein großes Thema nochmal mit Impfstoffen und so weiter. Natürlich haben wir da eine Zielabwägung auch zwischen menschlicher Gesundheit und dann Tierleid und so weiter. Genau, und dann ist das natürlich etwa eine komplizierte Diskussion. Aber genau darauf könnten wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen abheben. Aber wie du es gerade schon angesprochen hast, eigentlich mit der Beweislast, du hast gesagt, ja, es gibt Hinweise darauf, dass es halt eben nicht so unproblematisch sein könnte. Wenn ich mich jetzt sage, ich bin halt eben Veganer und ich habe jetzt diese Beweislast zu zeigen, also ich müsste jetzt zeigen, dass es gesund ist, dann würde ich ja sozusagen wissenschaftlich, methodisch sagen, okay, ich muss mal die Gegenposition einnehmen und das heißt, ich versuche jetzt zu beweisen, dass wir Tierprodukte brauchen. Ja, und wenn mir dieser Beweis dann halt eben jetzt nicht gelingt, dann muss ich halt dann könnte ich irgendwann sozusagen ja diese These annehmen, dass es kein Problem gibt. Aber eigentlich müsste ich ja jetzt halt eben suchen, was gibt es für zum Beispiel Mikronährstoffe, wo wir einfach zeigen können, wie B12, die brauchen wir. Und wenn wir die nicht zuführen durch tierische Lebensmittel, dann haben wir ein Problem.
Ich würde nicht sagen, dass man, aber bin gespannt, wie du dazu denkst, weil ich fand jetzt sehr interessant deine Definition. Ich würde das intuitiv zumindest anders sehen, weil wenn du sagst, man möchte die Gegenseite einnehmen und quasi den Beweis antreten, dass man Tierprodukte braucht, dann würde man ja quasi die Beweislast wieder umdrehen und sagen, wenn man keine Beweise finden kann, dass es Tierprodukte braucht, dann wäre damit die Beweislast gebraucht, dass eine vegane Ernährung funktioniert. Und das ist es nach meinem Verständnis ja nicht, was man unter Beweislast versteht. Wie siehst du das?
Ja, also es ist eine schwierige Frage. Es war jetzt einfach nur ein Weg dahin zu führen, zu fragen, okay, wie wollen wir einfach mit dieser Situation umgehen, dass wir jetzt einfach zeigen, also wie könnten wir, vielleicht ist das die Frage, jetzt eben dafür sorgen, dass wir eine rein pflanzliche Ernährung oder vegane Ernährung bedenkenlos sozusagen jedem empfehlen könnten. Weil das ist ja aktuell auch laut vieler Fachgesellschaften eben nicht der Fall. Also was müssten wir tun? Und da darauf beziehst du dich ja auch in den Daten. Es gibt halt eben Hinweise darauf, dass jetzt bestimmte Nährstoffe halt eben nicht aus, vielleicht nicht in einer ausreichenden Menge in pflanzlichen Produkten oder gar nicht verfügbar sind und deswegen zu Problemen führen. Also dann würde ich einfach nur sagen, wir müssen uns das ja anschauen, um zu schauen, okay, wie belastbar ist das und was können wir eben daraus für Schlüsse ziehen?
Das ist aus meiner Sicht. Das ist aus meiner Sicht definitiv ein Teil, dass man sich anguckt, welche Nährstoffe würden denn in Frage kommen. Es ist aus meiner Sicht aber bei weitem nicht genug, weil wenn das sozusagen reichen würde, dann könnte man sich ja an diesen Nährstoffen abarbeiten und dann würde das im Worst-Case-Szenario einfach die Liste der Supplemente erweitern. Das würde aber nicht zu der Position führen, die ich im Moment ja habe, unter anderem entgegen meiner vermeintlichen Interessenkonflikte, dass ich zumindest in kritischen Lebensphasen, egal was man supplementiert, ja keine rein vegane, also keine tierproduktfreie Ernährung, sagen wir es mal tierproduktfreie Ernährung, weil vegan könnte man ja vielleicht die Definition noch ausweiten, aber keine gänzlich tierproduktfreie Ernährung empfehle, weil weder ich für mich in Anspruch nehme, dass ich so unfassbar belesen und schlau bin, dass ich sämtliche potenzielle Nährstoffe kennen könnte, noch denke, dass wir in Summe überhaupt über all die Nährstoffe Bescheid wissen. Mit Sicherheit gibt es wahrscheinlich für alle Nährstoffe irgendwo Wissenschaftler, die dazu forschen, vielleicht aber auch nicht. Aber ich wüsste nicht, wer in der Gesamtheit das alles so beleuchten kann. Und das muss deutlich ausführlicher noch sein, als ich es bis jetzt gemacht habe, als dass man wirklich die Besprechung so machen könnte, dass man das Risiko einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungseinschränkung in den kritischen Lebensphasen eingehen könnte. Das heißt, ich sehe eben die Beweislast noch ein Stück weiter. Und das ist natürlich dann, wo es sehr schwierig wird, weswegen ich zumindest bis auf Weiteres davon abgerückt bin, zumindest in den kritischen Lebensphasen ansatzweise nur eine tierproduktfreie Ernährung zu empfehlen. Weil wir können natürlich nur über das diskutieren, das wir schon kennen. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir wollen, über die Nährstoffe diskutieren, über die ich bis jetzt Videos gemacht habe. Wir können vielleicht noch gucken, was ist denn mit den Nährstoffen, die wir vielleicht auch schon mal gehört haben, über die ich noch keine Inhalte gemacht habe. Aber da hört es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf. Vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, wie jung die Ernährungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin ist und wie viel wir alleine in den letzten 10 bis 15 Jahren dazugelernt haben, ist rein statistisch, würde ich sagen, die Chance sehr groß, dass dann noch deutlich mehr kommen wird. Und das ist eben dieser kritische Punkt, wo, und das kann man vielleicht auch schon vorweggreifen, ich auch nicht wüsste, wie die vegane Bewegung diese Beweislast in absehbarer Zeit erbringen könnte, weswegen ich auch bis auf Weiteres zumindest in den kritischen Lebensphasen die vegane Ernährung nicht empfehle und in den restlichen Lebensphasen einfach nur zu mehr Vorsicht rate, weil wir ja auch denken, dass es recht große interindividuelle Unterschiede gibt, sprich es abseits der kritischen Lebensphasen nicht für alle Menschen gleich schwierig sein wird oder gleich einfach sein wird, sich mit mehr oder weniger überschaubarem Supplementierungsaufwand bedarfsdeckend gesundheitsförderlich vegan zu ernähren.
Was mir jetzt fehlt, ist, also wir müssen uns ja aber irgendwo anfangen. Also du hast ja auch deine Position sozusagen geändert aufgrund von Daten, die du eben gesehen hast. Und dann muss man ja sagen, genau, also natürlich können wir, also wir können nicht wissen, was sozusagen die Unknown Unknowns, welche Nährstoffe es beispielsweise noch geben, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie in Tierprodukten ausschließlich vorkämen und damit zu Problemen werden könnten. Und deine Position basiert ja wahrscheinlich darauf, auf den Sachen, die wir schon kennen und halt eben wissen, okay, die könnten potenziell ein Problem sein. Das heißt, wenn wir die sukzessive sozusagen, wieder rehabilitieren könnten und sagen können, okay, vielleicht ist das doch kein Problem, dann würde das diese wahrscheinlich ja deine Risikoeinschätzung auch wieder abdämpfen. Oder wenn sich jetzt rausstellen würde, dass alle...
In den kritischen Lebensphasen nicht, weil diese Handvoll Nährstoffe, die jetzt in der letzten Zeit aufkamen, zu besprechen, halte ich für gut und wichtig, aber das Risiko ist viel zu groß, um mit diesem Restrisiko dann sagen zu können, okay, wenn man das supplementiert oder das über die Ernährung bekommt oder eben der Meinung ist, dass man das jetzt nicht zwingend braucht, dann können wir jetzt Schwangeren und Kindern eine vegane Ernährung wieder empfehlen, weil dazu fehlen die Daten. Was es bräuchte, um eine 100% vegane Ernährung zu empfehlen, wäre zumindest einmal, wie wir es ja auch mit einzelnen Nährstoffen haben, Studien zur kognitiven und körperlichen Entwicklung, die jetzt nicht nur kurze Querschnittstudien sind, die die kognitive Entwicklung überhaupt gar nicht abbilden, sondern eben darüber hinausgehen. Und natürlich, das ist nichts, was wir in den nächsten wenigen Jahren haben werden, aber das ist aus meiner Sicht der Mindeststandard, den die veganen Interessensvertreter und die veganen Organisationen bereitstellen müssten, damit man dieses große Risiko eingehen kann, in den kritischen Lebensphasen das zu empfehlen, weil es geht hier ja nicht um eine Lappalie, sondern um die Gesundheit der nächsten und übernächsten Generation. Und wann immer wir etwas machen, was so weit weg von dem ist, was wir bis jetzt gemacht haben, sei es zum Beispiel eine Impfung für eine neue Erkrankung oder sei es jetzt eine neue Art der Fortbewegung oder sei es jetzt was auch immer du dir vorstellen möchtest, liegt natürlich die Beweislast der Sicherheit nicht nur so weit bei der Seite, die das etablieren möchte, dass man sagt so, ja, wir haben jetzt die größten Fragezeichen gelöst und es scheint jetzt kein akutes, schwerwiegendes Problem zu sein, sondern es muss natürlich auch noch weitergehen und vor allem eben in den Phasen, wo man nicht für sich selbst, sondern für eine andere deine Entscheidung trifft, eben für den Nachwuchs, ist das aus meiner Sicht unzureichend. Und ich bin ja auch gespannt, wie da deine Meinung dazu ist. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum das so ein Riesenaufschrei ist, weil es ist aus meiner Sicht eine total rationale und nachvollziehbare Position, die auch überhaupt nicht extrem anti-vegan ist, sondern einfach nur sagt so, in den kritischen Lebensphasen, damit wir nicht vielleicht auch einen zukünftigen schweren Backlash erleiden in der veganen Bewegung, wenn sich doch herausstellen sollte, dass ein Problem ist. Lass uns doch eine etwas moderatere Reform forcieren für die nächsten Jahre, auch vielleicht für die nächsten Jahrzehnte. Und dann können wir sukzessive gemeinsam ohne diesen großen Widerstand der Ernährungsfachkräfte, der Fachgesellschaften, die ja zu großen Teilen da sehr dagegen sind, in den kritischen Lebensphasen eine vegane Ernährung durchzuführen, gemeinsam mit denen eben diese Forschung betreiben und dann einfach eine fundierte Entscheidung treffen, in den Lebensphasen abseits der kritischen Phasen, kann ja jede Person für sich gucken, wie es für sie funktioniert. Und dann wäre das aus meiner Sicht eine viel gesündere Entwicklung, ohne dass es diese Kontroverse geben muss. Und natürlich ist es dann nicht 100% das, was sich die vegane Bewegung vorstellt, aber wenn die Gesellschaft sich in diese Richtung entwickelt, wäre das ja viel näher an dem, was die vegane Bewegung aktuell als Status quo vorfindet, nämlich eine mischköstliche Bevölkerung, die überwiegend sagt, Veganer sind Spinner und das ist total ungesund und verrückt, wer das macht. Und daher halte ich weiterhin meine Position eben mit den Idealen des Veganismus für vereinbar und halte alles darüber hinaus aber für äußerst kritisch und für fahrlässig, wenn man es so benennen möchte.
Ja, also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall ist die große Frage einfach nur diese Risikoabschätzung, weil du ja gesagt hast, es ist ein großes Problem, wir haben hier ja, großen Schaden zu erwarten sozusagen, auch für die Kinder oder sowas.
Risiko haben
genau,
wir.
Genau, Schaden. Risiko, genau.
Ja.
Aber Risiko ist ja sozusagen die Mischung aus, wie wahrscheinlich ist das, dass das passieren könnte und wie groß ist da der Schaden. Und da ist, glaube ich, genau jetzt hier das spannende Thema, was mich dann interessieren würde, nämlich zu sagen, okay, du sagst, es ist groß, dann ist halt die Frage, wie groß ist es, könnte es denn sein, um jetzt das Beispiel mit der Impfung einfach mal zu nehmen. Wenn wir jetzt sagen, mRNA-Impfung wird jetzt eingeführt, da haben ja auch viele gesagt, okay, nee, das mache ich nicht. Ich will jetzt erstmal Langzeitstudien sehen, die mir beweisen, dass mir da dann 30 Jahren kein Arm aus dem Kopf wächst. Wo man auch sagen kann, naja, also klar, also wir können es ja nicht ausschließen. Wir haben jetzt nur keine Hinweise, warum sollten wir davon ausgehen? Das ist ja bei jedem einzelnen Stoff, den wir jetzt neu einführen. Sondern können dann auch nur sagen, okay, also von allem, was wir bis jetzt kennen wir jetzt keine Mechanismen, die das irgendwie erklären könnten. Und dementsprechend, wir können jetzt nur schauen, was wir realistisch erwarten und dann von dem her sagen wir jetzt, dass das sicher ist, obwohl wir natürlich ja nicht die Möglichkeit haben, Langzeitstudien zu machen. Wir wissen nur, naja, es gibt keinen einzigen Impfstoff, bei dem es quasi Langzeitschäden gab. Also warum sollte der jetzt auftreten? Und dann ist ja wieder das, okay, wir können uns ja nur anschauen, was kennen wir denn jetzt und können von daraus sozusagen extrapolieren, was könnten wir denn für Schäden erwarten. Aber dann sind wir eigentlich auch genau schon bei dem Thema, vielleicht beim Risikoassessment.
Ein Punkt noch dazu, für die Basis des Gesprächs, wo man glaube ich sehr stark unterscheiden muss, zum Beispiel zwischen dem Thema Impfen und dem Thema Ernährung. Der Unterschied liegt ja unter anderem auch darin, dass bei der Impfung geben wir etwas hinzu, wir geben einen neuen Stoff hinzu und müssen eben eine Risikobewertung machen, was dieser Stoff macht oder nicht macht. In der veganen Ernährung, in der Pflanzenernährung lassen wir ja viele Stoffe weg, was es viel komplexer macht, weil wir ja nicht nur ein Lebensmittel, sondern mehrere Lebensmittelgruppen mit einer Fülle an Nährstoffen weglassen, von denen wir von manchen mehr, von manchen weniger gut Bescheid wissen, dass sie zumindest eine physiologische Funktion haben und wissen, dass Menschen sie in unterschiedlichem Maße mehr oder weniger gut selber bilden. Das heißt, wir müssen einmal gucken, wie wichtig sind die überhaupt physiologisch, wie gut ist die Bildung, welche Vorgängerstoffe gibt es. Das heißt, das macht aus meiner Sicht die Diskussion deutlich komplexer und vielschichtiger, als es beispielsweise bei der Zufuhr von einer Impfung ist. Und auch das ist ja schon ein wahnsinnig komplexes Gebiet, zu dem ich mir auch nicht wirklich äußern kann, weil es gar nicht mein Fachgebiet ist. Aber zur Ernährung natürlich sehr gerne und da bin ich gespannt auf deine Gedanken.
Genau, also ich würde einfach gerne mal zum einen diskutieren, was ist denn die Größe? Also wenn wir jetzt sagen, Risikomanagement, so ganz klassisch, so wie ich das kenne, ist genau, was erwarte ich denn, was passieren kann? Wenn wir jetzt einfach als Beispiel für eine Versicherung nehmen oder sowas oder gegen Naturkatastrophen, was kann denn passieren? Ne? Es kann eine Flut geben, die ganze Stadt zerstört oder es kann ein klein bisschen Hochwasser geben und meine Bücher werden nass. Also ich muss ja überhaupt mal wissen, okay, was ist der größte Schaden, der passieren kann? Also wird das Kind sterben aufgrund von einem Nährstoffmangel, wie bei einem Vitaminmangel? Das wäre sehr schlecht. Oder, was du gesagt hattest, haben wir vielleicht mentale Einschränkungen vielleicht? Oder ist es, du bist einen Zentimeter kleiner im Schnitt, aber hast keinerlei Auswirkungen auf irgendwelche Gesundheit, Lebensparameter. Dann die Frage, wie wahrscheinlich ist dies?
Also, und natürlich, also all das genau müssen wir besprechen und natürlich auf der anderen Seite, was ist die Upside? Warum machen wir das eigentlich oder warum wollen gewisse Teile der veganen Bewegung, dass das gemacht wird? Denn auf der anderen Seite steht ja quasi das Leid und die Ausbeutung, die einhergehen mit der Produktion und dem Konsum von tierischen Produkten.
Das kennen wir jetzt noch, genau.
Genau, und das ist ja natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil zum einen, auch das vielleicht wollen wir noch dann im Laufe des Gesprächs diskutieren, ist ja die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln nicht frei von Leid, Ausbeutung, Grausamkeit und Tod von Tieren. Und auf der anderen Seite gäbe es diverse Kuppelprodukte, die diese Nährstoffe liefern, die zumindest unter dem aktuellen Szenario kein zusätzliches Leid, Ausbeutung, Grausamkeit und weiteres verursachen, aber eben auf der anderen Seite die Nährstoffzufuhr sicherstellen können. Das heißt, während man bei der Impfung davon ausgehen kann, dass eine Pandemie immens große wirtschaftliche Schäden verursacht, gesundheitliche Schäden verursacht und weiteres, haben wir hier ja ein Szenario, wo wir sagen, die vegane Bewegung möchte, dass Tierprodukte komplett exkludiert werden, damit die Ausbeutung, Grausamkeit und der Tod von Tieren auf ein möglichstes Minimum reduziert wird. Die Frage ist aber, ob jetzt, wenn in den kritischen Lebensphasen tierische Produkte, zumindest gewisse Tierprodukte in gewissem Maße inkludiert werden, über die nächsten Jahrzehnte, wo die Welt ja offensichtlich nicht vegan ist, überhaupt mehr an Ausbeutung, Grausamkeit und weiteres entsteht. Und wenn ja, wenn das entsteht, und vermutlich wird es ein bisschen entstehen, zum gewissen Maße, wie schwer wiegt es im Vergleich zu dem ebenso schwer zu quantifizierbaren Risiko und den potenziellen Schäden auf der menschlichen Seite? Und ich glaube, das müssen wir abwägen und besprechen. Dann kann man eine halbwegs sinnvolle Diskussionsgrundlage haben.
Absolut, ich hätte das nur als vierten Punkt genannt, einmal zu sagen, genau, also gut, dass du es schon ansprichst, genau, aber wie groß ist der Schaden, der möglicherweise zu erwarten ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das halt eben eintritt, also ist das halt eben, ja, es könnte passieren, aber, also wie ein Vulkanausbruch oder sowas, ja, wir haben irgendeine Wahrscheinlichkeit, das könnte immense Schaden geben, aber es ist sehr unwahrscheinlich oder es ist sehr wahrscheinlich, und wie sicher bin ich mir in dieser Einschätzung, also sage ich halt eben, ja, also das könnte passieren, das könnte nicht passieren, aber ganz ehrlich, das ist mehr oder weniger geraten, meine Wahrscheinlichkeit, das geraten, wie groß meine Einschätzung des Schadens ist und dann genau, was du gerade sehr richtig gesagt hast und dann muss ich das Ganze ja noch Handlungsalternativen entsprechend so bewerten und sagen, okay, wenn ich jetzt halt eben Tierprodukte auslasse, dann ist das sozusagen das, was mich erwarten könnte und was steht dem gegenüber und das dann halt eben einen fairen Prozess gegenüberzustellen, das wäre genau das, was ich sehr spannend finde und was ich, glaube ich, auch viele aus der Bewegung einfach nur wünschen. Und wenn man das halt eben rational macht, dann kann man sich in diesem Fall ja dann einfach über die Einschätzung und über diese Bewertung kann man dann eben streiten. Aber die muss dann halt eben ja irgendwie passieren, die muss nachvollziehbar sein auf Basis von irgendwie Daten, die man überprüfen kann. Und dann kann man da natürlich, wie bei jeglichen ethischen Auseinandersetzungen, kann man da vielleicht auch zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Aber ich finde, es ist gut, wenn man die explizit macht. Und deswegen gerade da du sozusagen auch so ein bisschen die, wie sagt man, das Flaggschiff jetzt dieser Überlegung bist sozusagen, bist du ja der perfekte Ansprechpartner, um zu sagen, okay, du beschäftigst dich jetzt schon in der Tiefe mit diesem Thema seit langem. Was ist denn das Größte, das Schlimmste sozusagen, was wir erwarten können? Also ist es halt eben, dass Kinder tatsächlich sterben aufgrund von einer schlechten Eigensynthese der Mutter und den fehlenden Nährstoffen zum Beispiel? Oder sind das halt kleinere Sachen? Also was kannst du vielleicht schon Nährstoffe nennen oder irgendwelche Fälle, wo du sagst, das ist sozusagen das Worst Case?
Also wenn die Eltern jetzt nicht die Grundlagen einer möglichst bedarfsgerechten veganen Ernährung komplett ignorieren, halte ich den Kindstod für äußerst ausgeschlossen, beziehungsweise leider kann es immer passieren, dass Kinder in den ersten Wochen oder Monaten der Schwangerschaft versterben oder dass es Fehlgeburten und Totgeburten gibt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das primäre Risiko ist, das könnte man ja sonst auch quantifizieren. Ich halte das Problem eher in den feineren Details, vor allem in der kognitiven Entwicklung, weil natürlich wir sehen in den bisherigen wenigen Daten, die wir haben, sehen wir, dass die veganen Kinder ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter sind. Wir sehen bei veganen Müttern jetzt gerade im April 24 kam eine skandinavische Studie, dass die Rate an Präeklampsie bei den veganen Müttern höher war. Das sind so Kleinigkeiten, die wir schon haben. Das wäre aber eben, wenn man sagt, okay, ja, Präeklampsie, also die Blutdruckerhöhung ist ein Thema natürlich, ist auch ein Risiko für Frühgeburten und für Fehlgeburten und dass die Kinder etwas kleiner und leichter sind, ist jetzt zumindest keine gute Nachricht, aber können wir sagen, wie du es ja vorher gesagt hast, mein Gott, dann ist man einen Zentimeter kleiner. Das Problem, was ich darin sehe, ist nicht, dass man einen Zentimeter kleiner ist. Kann man sagen, okay, man wäre aber gerne einen Zentimeter größer, sondern wenn sich die Rate an Präeklampsie, die erhöhte bei veganer Ernährung in zukünftigen Studien bewahrheiten sollte, heißt das ja nicht nur, dass die Mutter ein bisschen höheren Blutdruck hat, sondern dass auch zum Beispiel die Plazenta-Funktion dadurch leiden kann. Und wenn die Plazenta-Funktion leidet, kann die Versorgung des Kindes leiden. Wenn die Kinder im Durchschnitt in den veganen Ernährungsstudien immer wieder kleiner und leichter sind, kann das ein Hinweis sein, dass eine Entwicklung Leistungsverzögerung vorliegt, die nicht nur ihre Größe und ihr Gewicht betrifft, sondern auch ihre kognitive Entwicklung betreffen kann. Wurde noch nie gemessen, mir wäre auch keine Studie bekannt, die das misst, aber es wäre, wenn man sagt, man weiß es nicht und das ist alles, was wir haben, wäre die rationalere Entscheidung zu sagen, okay, wir sehen, dass es hier schon ab Bord negative Auswirkungen gibt, lass uns lieber auf der sicheren Seite sein. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite diverse Studien mit einzelnen Nährstoffen, die wir überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten finden. Und auch hier gibt es zum Teil auch widersprüchliche Studien, zum Teil sind die weniger widersprüchlich, kommt auf den Nährstoff drauf an, wo wir sehen, dass eine höhere Gabe dieser einzelnen Nährstoffe, du kennst sie von Cholin über Arachidonsäure, Taurin, Carnitin, Kreatin, Carnosin etc., selbst im Rahmen einer Mischkost, wo diese Nährstoffe ja vorkommen, eine höhere Zufuhr in einigen Studien trotzdem auch noch mit einer positiven Auswirkung auf kognitive Entwicklung und andere Aspekte in den kritischen Lebensphasen einhergeht. Und wir haben natürlich keine Studie, die zeigt, was ist jetzt im Vergleich zu Veganern, die nicht nur dann weniger haben, sondern zum Teil gar keine vorgeformte Quelle und eben komplett auf ihre Eigensynthese angewiesen sind. Und wir sehen zum Teil, dass diverse Stoffe in der Muttermilch bei fehlender externer Zufuhr geringer konzentriert sind. In manchen Studien sehen wir, dass es keine großen Unterschiede gibt. Allerdings muss man auch sagen, zum Beispiel die Studie, die den Carnitin- und Riboflavin-Gehalt der Muttermilch von Veganern und Nicht-Veganern gemessen hat und keine Unterschiede gesehen hat im Vergleich zum Carnitin-Gehalt in anderen Studien, wo ein geringerer Carnitin-Gehalt vorlag, sehen wir halt auch oft, dass viele mischköstliche Mütter ja trotzdem nicht optimal versorgt sind und gerade Frauen oft einen recht geringen Konsum an carninutrient-reichen tierischen Lebensmitteln haben. Das heißt, wir vergleichen hier jetzt auch nicht die, in vielen Fällen die optimale Ernährung mit der veganen Ernährung. Und wenn man das alles in den Topf wirft, und da können wir auch gerne natürlich noch sehr lang und ausführlich darüber sprechen, dann sehe ich keine Möglichkeit mit gutem Gewissen zu sagen, ja, wenn man einen Multinährstoff und vielleicht ein, zwei andere Supplements nimmt, dann kann man das in den kritischen Lebensphasen machen. Dafür sind viel zu viele Fragezeichen und viel zu viele Risiken, die aus meiner Sicht wahrscheinlich genug sind, dass man sie beachten sollte, eben im Sinne des Kindes.
Genau, aber können wir da noch ein bisschen konkreter werden, weil du hast es nochmal angesprochen, aber jetzt, also diese kognitiven Einschränkungen eventuell, also das wäre jetzt sozusagen die größte Befürchtung, die du hättest, jetzt Präklampsie hast du jetzt auch noch genannt, allerdings hast du auch vorher ja schon gesagt, natürlich ist das sehr schwer, da eine Korrelation, also eine Kausalität festzustellen, die Dinge könnten halt eben auch aus anders zusammenhängen. Natürlich sind Vegane, wissen wir ja, vegane Mütter haben wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Lebensstilfaktoren, die durchaus auch zu einem erhöhten Risiko für Präklampsie oder sowas führen könnten. Das heißt, wir haben da ja schon auch wieder eine sehr schwache Evidenz, um überhaupt zu sagen, liegt es jetzt an der Ernährung, liegt es an einer schlecht durchgeführten Ernährung, die bei jedem anderen zu demselben Ergebnis geführt hätte, oder sind es nochmal ganz andere Faktoren?
Was für Faktoren würdest du denken, würden noch in Frage kommen?
Aber bei Präklampsie bin ich jetzt, weiß ich natürlich nicht Bescheid, aber natürlich irgendwie sozioökonomischer Status, wissen wir ja, allgemeines Ernährungsmuster oder jetzt Blutdruck. Ich nehme jetzt erstmal Blutdruck als einfachstes Beispiel. Ein erhöhter Salzkonsum oder sowas könnte ja sein, dass einfach Veganer mehr Salz konsumieren und damit einfach durch den Salzkonsum das erklärt würde und nicht durch zum Beispiel fehlende Nährstoffe.
Ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, aus folgenden Gründen. Zum einen sehen wir, wenn sozioökonomischer Status abgefragt wird, Ernährungsbildung, Einkommen etc., sehen wir im Durchschnitt, dass vegan lebende Menschen hier überdurchschnittlich gut abschneiden, sprich einen höheren sozioökonomischen Status im Durchschnitt haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also der Blutdruck geht ja mit der Präeklampsie einher, angenommen es wären andere Faktoren, die dazu führen, wären es ja trotzdem Muster, die im Rahmen der Ernährungsweise stattfinden. Also ob es jetzt ein Nährstoff ist, der fehlt, oder was anderes im Rahmen der Ernährung, wenn im Rahmen der veganen Ernährung, ist dann ja gar, also ist natürlich wichtig und interessant, das zu wissen, aber solange es im Verhaltensmuster der veganen Ernährungsweise damit einhergeht, ist es ja und bleibt es ja ein Risiko der veganen Lebensweise an und für sich. Und wenn man es schafft, mit gleicher oder im Durchschnitt sogar schlechterer Ernährungsbildung, weil im Durchschnitt sehen wir, dass vegan lebende Menschen sich überproportional gut mit Ernährung auseinandersetzen und sehr viel Wissen haben, auch mehr supplementieren. Wenn es also andere Frauen in den Studien mit weniger Ernährungsbildung, weniger Aufwand schaffen, bessere Ergebnisse zu erzielen, ist das ja auch etwas, worüber wir zumindest aufklären müssen. Und zum Beispiel auch, ich glaube, es ist auch eine skandinavische Studie, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich kann sie dir gerne noch im Nachgang schicken, falls du sie nicht eh schon kennst, wo auch die Knochenmineraldichte der veganen Kinder verglichen gestrichen wurde. Und wir kennen ja aus den Epic-Oxo-Daten, wo wir befürchten, vor allem natürlich, wenn der Kalziumgehalt zu gering ist, aber auch abseits davon, dass die Knochendichte bei Erwachsenen etwas schlechter sein kann, dass selbst auch bei den Kindern die Knochendichte der veganen Kinder schon schlechter ausfiel im Vergleich zu der mischköstlichen Gruppe und dass sich natürlich bei Menschen, die jetzt nicht wie in der Epic-Oxford-Study erst in ihren 20er, 30er, 40er Jahren vegan wurden und eine nicht vegane Mutter und Vater hatten, dann die ersten Lebensjahre auch nicht vegan waren, sondern erst später und dann trotzdem eine schlechtere Knochenmineraldichte und ein höheres Frakturrisiko haben. Wenn wir dazu vergleichen, dann sehen, dass Kinder bereits vegan aufwachsen, vielleicht sogar auch vegane Eltern haben, dass sich das dann voraussichtlich, und das werden wir halt erst in 20, 30, 40 Jahren sehen, voraussichtlich noch weiter verschlechtern wird, dann ist das ein nächster Punkt, der mir halt Sorgen bereitet. Und der nächste Punkt, und auch das kennen wir nur aus Tierstudien, aber auf prinzipieller Ebene halte ich es für plausibel genug, um zumindest darüber zu diskutieren, dass sich gewisse negative Effekte über mehrere Generationen hinweg auch noch verschlechtern können, beziehungsweise wir die tatsächlichen Auswirkungen einer komplett tierproduktfreien Ernährung eigentlich erst sehen, wenn zumindest einmal zwei Menschen, die schon vegan lebende Mütter und Väter hatten, sich dann fortpflanzen und dann wiederum Kinder haben, die dann ins fruchtbare Alter kommen, wir dann Untersuchungen haben können und dann erst wirklich wissen, wie es um sie steht. Und natürlich, das ist jetzt, kann man sagen, ist ein Strohmann oder ist jetzt eine unfaire Anforderung, weil es eben erst in der Zukunft passieren kann. Aber deswegen sage ich auch nicht, dass bis es soweit ist, man auf gar keinen Fall niemand sich vegan ernähren darf und wir nicht über das Thema reden dürfen. Aber bis es soweit ist, sollte zumindest quasi dieses Damoklesschwert über uns hängen, weil es aus meiner Sicht wichtig ist, das im Hinterkopf zu behalten.
Ja, ich finde es auch absolut wichtig, die ganzen Dinge anzusprechen und einfach mal solche Theorien zu bilden. Ich meine, so funktioniert das Ganze. Wir müssen natürlich einfach in die Welt schauen und sehen, was könnte denn passieren. Da kannst du mir jetzt sagen, ob wir da aber einer Meinung sind, dass trotzdem, auch wenn du jetzt natürlich irgendwie Argumente natürlich anbringst, warum das aus verschiedensten Gründen dann vielleicht jetzt nicht plausibel ist oder sowas, dass trotzdem aber die Evidenz halt eben einfach eine niedrige Qualität hat. Ob das jetzt eben die Tierstudien sind, wo wir transgenerationale Effekte sehen, ja, oder halt eben irgendwelche Beobachtungsstudien, wo wir dann sehen, dass es irgendwelche Unterschiede, zum Beispiel bei den Kleinkindern oder sowas gibt, dass wir da auf jeden Fall eigentlich was haben müssen, wie halt eben eine schöne Kohortenstudie, wo dann auch Confounder gemessen werden und wir dann einfach sehen können, naja, natürlich hast du recht, im Schnitt, wenn das Ernährungsmuster des Veganen irgendwie dazu führt, dass ein Outcome schlechter ist, dann wäre das grundsätzlich halt eben mal schlecht. Aber wenn es natürlich vermeidbare Dinge wären, wie sowas wie, weil es zum Beispiel ein einzelner Nährstoff ist, nehmen wir wie B12, den man einfach supplementieren könnte und dann würde sich dieses Outcome quasi komplett umdrehen, dann wäre das ja eine ganz andere Geschichte. Ne? Also sind wir uns einig, dass auch wenn du natürlich, deine Einschätzung ist ja, glaube ich, klar, dass die Belastbarkeit dieser Art von Studien eben ganz am Fuße der Evidenzpyramide grundsätzlich halt trotzdem sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
Grundsätzlich ja. Also wie du sagst, die Evidenzpyramide ist uns ja bekannt. Einige sind sehr weit unten, einige sind weiter oben. Aber eben die Frage ist, und da kommen wir zurück zur Beweislast, was haben wir denn auf der anderen Seite? Und auf der anderen Seite haben wir quasi ausschließlich anekdotische Evidenz in Richtung, hey, ich lebe schon lange vegan und mir geht's gut und meinen Kindern geht's anscheinend auch gut. Und das ist alles, was wir haben, weil selbst in den Studien, die, wie du richtig sagst, natürlich nicht randomisiert sind, es geht gar nicht, dass sie placebo-kontrolliert sind, aber sobald wir auf die Studien stoßen, in Richtung Querschnittstudien, die wir ja haben, sehen wir im Durchschnitt mehr Probleme bei veganer Ernährung. Nicht immer schwerwiegende, aber zumindest gewisse. Und auf der anderen Seite haben wir eben nichts. Und weil wir auf der anderen Seite nichts haben, was dafür spricht, mit einer ansatzweise sinnvollen Evidenz, ist für mich erneut, und da bin ich auch gespannt auf deine Meinung, der Sachverhalt sehr klar, dass in diesen kritischen Lebensphasen eine vegane Ernährung nicht zu empfehlen ist, weil es komplett an Beweislast für die vegane Ernährung fehlt. Mir ist vollkommen klar, dass die Beweislast gegen die vegane Ernährung auch noch nicht auf dem Evidenzgrad ist, dass man es ganz klar sagen kann, das ist eine Kamikaze-Aktion, das zu machen, aber sie ist schwerwiegend genug, um die fehlende Evidenz auf der anderen Seite ganz klar in die Richtung zu steuern, dass man sagt, zumindest bitte in den kritischen Lebensphasen nicht rein tierproduktfrei essen.
Also ich will grundsätzlich, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, würde ich sagen, dass das jetzt schlechter ist bei Veganen, auch in den bekannten Beobachtungsstudien. Ich glaube, das kann man ja durchaus auch anderer Meinung sein. Also Es gibt ja auch Fachgesellschaften, die jetzt durchaus, das, durchaus positiver sehen. Auch die DGE hat ja, auch wenn das, wie gesagt, das wäre jetzt wieder ein tieferes Thema, ne?
Ja, aber lass uns mal sprechen. Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil sonst gehen wir um diesen Punkt herum und der bleibt dann so, weil das ist sehr wichtig. Also du hast Fachgesellschaft angesprochen, ein paar Kohortenstudien, lass uns die doch bitte gerne zumindest einmal im Überblick ansprechen, auf Basis dessen du sagen würdest, nee, die Daten würden aber zeigen, dass es eigentlich auch, man könnte es auch anders interpretieren, weil bin ich sehr gespannt, weil ich denke nicht, dass man es kann, aber ich bin sehr, sehr, sehr gerne bereit, das zu überdenken und anders zu sehen.
Um zu dem Hauptthema einfach zu kommen, was ist denn zum Beispiel jetzt das größte Risiko, was du jetzt aus den Beobachtungsstudien jetzt ableiten würdest, wo du zum Beispiel auch sagen würdest, also das ist der für dich der stärkste Hinweis, dass es da halt eben ein Risiko gibt?
Also es ist die Summe, wie gesagt, wir haben die Studien mit Cholinsupplementierung bei Mischköstlern, die zeigen, mehr Cholin führt zu einer besseren kognitiven Entwicklung als weniger Cholin, zumindest in manchen Studien. Wir haben das mit den einzelnen Carninutrients, wir haben das mit DHA sehr gut erforscht, wir haben das mit ARA weniger gut, aber trotzdem ausreichend erforscht. Und wir haben eben auf der anderen Seite, und das ist der viel schwerwiegendere Punkt, wir haben nichts auf der Gegenseite. Also du hast die Fachposition in der Fachgesellschaft angesprochen, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast zu der AND-Position, zu der Evidenz, da wäre ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Wenn das Video online geht oder der Podcast mit uns, wird auch noch ein bisschen ausführlicheres Video von mir online gehen, das mache ich heute fertig. Das ist im Prinzip, was die AND macht, darauf aufbauend haben dann die Kanadier und die Australier quasi das abgeschrieben, ohne da die Primärquellen zu checken. Die DGE hat ja 2016 sehr klar gesagt, dass sie es nicht empfiehlt, hat jetzt plötzlich ökologische Aspekte mit reingenommen und sagt, die Datenlage hat sich nicht verändert, aber wir haben weder Beweise für noch gegen, deswegen können wir nichts dazu sagen. Also wir sind sehr weit entfernt von einer Empfehlung und aus meiner Sicht ein fahrlässiger Rücktritt im Sinne von, wir können jetzt nichts sagen, weil eigentlich wäre es aus meiner Sicht genau, wenn man zu wenig sagen kann, an der Zeit zu sagen, okay, dann warten wir noch auf mehr Daten. Und ansonsten haben wir ja von Slowenien, von Belgien, von Frankreich, vielerlei Fachgesellschaften, ich habe es auch in einem Video zitiert, viele Fachpositionen und vor allem auch Kinder- und Jugendgesellschaften auch, die in Deutschland Fachgesellschaften mit Kinder- und Jugendmedizin, die sehr explizit davon abraten. Und eben, was wir bis jetzt an Querschnittstudien haben von Kindern, ist eben die schlechtere Knochenmineraldichte, das höhere Risiko in der Schwangerschaft für Präeklampsie, die Tatsache, dass sie im Durchschnitt etwas kleiner und etwas leichter sind und vor allem das Fehlen an kognitiven Parametern, obwohl wir zu einzelnen Nährstoffen, die fehlen, gewisse Studien haben, dass es Hinweise gibt, dass die Kognition verbessert werden kann, wenn diese Nährstoffe wie zum Beispiel Cholin, das ja seit 98 ein essentieller Nährstoff in den USA ist, seit 2016 auch Zufuhrempfehlungen von der EFSA existieren, jetzt auch gerade neu von den skandinavischen Ländern, von diesen Nordic Aid, die auch gerade Cholin als zufuhrpflichtig ansehen. Und selbst mit diesem einen Nährstoff, wo aus meiner Sicht, also von allen Nährstoffen, über die wir sprechen können, neben DHA, DHA ist die Datenlage aus meiner Sicht auch sehr klar, aber vielleicht sogar noch klarer bei Cholin. Und selbst da weigert sich die vegane Bewegung ja, das anzuerkennen und darüber zu diskutieren. Die einzigen Besprechungen von Cholin, von Greger, finden statt, dass Cholin TMEO erhöht. Und er hat eine mehrteilige Videoreihe über Eier und über Cholin, wo er mit keinem Wort erwähnt, so hey, ja, TMEO wird gebildet daraus, aber es ist sehr fraglich, ob das einen kausalen negativen Effekt hat. Und andererseits ist es übrigens ein essentieller Nährstoff. Und das Gleiche macht auch das PCIM und andere. Das heißt, mein Hauptproblem ist, dass ich sämtliche ist ein bisschen zu absolut, fast alle großen und kleinen Interessensvertreter und Organisationen in der veganen Bewegung sträuben auch nur im Ansatz anzuerkennen, dass es überhaupt ein Thema gibt und eine Bewegung, die so sehr dagegen ankämpft, auch nur kleine Fortschritte anzuerkennen oder kleine Missstände aufzudecken, ist keine Bewegung, die ansatzweise im Sinne der Gesundheit der Leute arbeitet. Und wenn wir uns 70 Jahre zurückversetzen, war vermutlich in der veganen Bewegung die gleiche Diskussion mit B12, wo heute für jeden ganz klar ist, B12 müssen wir supplementieren, haben damals wahrscheinlich auch alle Leute gesagt in der veganen Bewegung, hey, warte mal, das ist doch nur Fleischpropaganda. Und ich fürchte, dass wir in ein paar Jahrzehnten eben über die Nährstoffe, die wir heute sprechen, ähnlich denken werden. Und dann ist es aber halt ein bisschen spät für die Leute, die es betrifft, die jetzt schwanger sind oder die jetzt Kinder kriegen.
Ja, also das Problem, dass sich damit nicht so auseinandergesetzt wird, deswegen sitzen wir hier, würde ich sagen. Das würde ich auf jeden Fall dir recht geben, dass das eben ein Problem ist. Ich würde aber wahrscheinlich gehen wir einfach nur auseinander, auch in der Einschätzung, ne? Aber danke, dass du es nochmal aufgelistet hast, halt eben, du hast es ja nochmal gesagt, also es ist eben die Präklampsie, dieses geringere Wachstum und so weiter. Würde ich jetzt aber auch sagen, okay, das sind jetzt aber auch Sachen, die jetzt eben nicht so brennend sind. Ne? Also wenn ich jetzt mal als Beispiel irgendwie sonst Folsäure nehme oder sowas, wo wir wissen, okay, eine höhere Folsäurezufuhr, die jetzt bei Veganern ja eigentlich sehr gut ist, da würde ich sagen, das ist ja sehr eindrucksvoll, was das tatsächlich ja auch an Risiko durch diese Neuraldo-Rohr-Defekte, also die Prävention davon, was das bewirken kann. Mittlerweile wird das flächendeckend eingesetzt, aber das wäre ja zum Beispiel ein Punkt, wo man jetzt einfach nur als Beispiel sagen könnte, na gut, aber eine erhöhte Folsäurezufuhr, die hat das Potenzial, eben ganz viel Schaden abzuwehren, der immens ist. Also so Neuralrohrdefekte, ne, das ist ja wirklich ein ernstes Ding im Vergleich zu mittelbaren Schäden, wie in der Präklampsie, wo man sagt, okay, ja klar, das ist jetzt nicht schön, aber wie hoch ist das Risiko, wie stark ist jetzt die Präklampsie oder auch dieses Längenwachstum? Ist das überhaupt ein Problem? Ist das klinisch überhaupt relevant oder halt auch nicht? Und also um das ins Verhältnis zu setzen, wo man sagen könnte, naja, also ich will jetzt eben nicht sagen, ja, ist ja geil, ist kein Problem, ne? Das wird schon passen, das wäre auf jeden Fall die andere Extremposition, aber du hast ja die Position zu sagen, okay, das sind alles Warnzeichen für mich, die das Ganze für mich sehr, sehr dringlich machen, aber das wären ja, glaube ich, die Punkte, wo man sich einfach nur anschauen kann und zum Beispiel, da wäre jetzt einfach nochmal die Gegenfrage, weil ich natürlich jetzt auch, du den Paper da auch nochmal besser kennst, was ist denn die Defektgröße sozusagen, also was sehen wir da bei den kognitiven Einschränkungen, ist das dann... Weil da würde ich auch nochmal sagen, befürchten wir, dass man da halt eben in Betreuung muss und nicht lebensfähig ist? Oder ist das sind das ein paar Punkte, wie auch immer, auf welcher Skala, wo man sagt, ja, das ist aber überhaupt nicht relevant, das würde niemals auffallen und dementsprechend
man es vielleicht auch... Also lass uns das sehr, sehr gerne besprechen. Nur zwei Punkte noch davor zu dem, was du gesagt hast. Zum Thema Neuralrohrdefekte, wo wir uns ja einig sind, dass das ein schwerwiegender Defekt ist. Hier sehen wir ja, ist dir wahrscheinlich auch bekannt, dass ja Folsäure der bekannteste und vermutlich auch wichtigste Einflussfaktor für die Prävention von Neuralrohrdefekten ist. Cholin aber ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Und wir ja sehen, Cholin ist einer der Nährstoffe, die hier problematisch sind. Und wir sehen... Also es gibt hier keine Untersuchungen, die Neuralrohrdefekthäufigkeit zwischen Veganer und Omnivore vergleicht, weswegen wir da jetzt noch nicht sicher sagen können, dass es bei Veganern gehäuft auftritt. Die Schwierigkeit ist zusätzlich ja auch, dass wenn wir uns zum Beispiel die Verzehrserhebung von Röhrig et al., glaube ich, ist, also die, wo Smollig involviert ist, die Verzehrserhebung der Cholinzufuhr in Deutschland von Schwangeren und Stillenden, sehen wir ja, dass auch der überwiegende Teil, das waren, ich glaube, 93% der schwangeren mischköstlichen Frauen ebenfalls nicht die adäquaten Intake-Werte für Cholin erreichen und wir daher zusätzlich ja selbst in der mischköstlichen Allgemeinbevölkerung bei einer höheren Cholinzufuhr aller Wahrscheinlichkeit nach positive Effekte sehen, beziehungsweise worauf hinaus möchte, umgekehrt natürlich auch ein Stück weit verschleiert wird, wie viel schlechter vegan lebende Menschen versorgt sind, wenn auch die Kontrollgruppe nicht ausreichend versorgt ist. Das ist ein großes Problem. Und der zweite
Effekt... Ganz kurz rein. Weil das fände ich nämlich genauso auch super spannend. Ich hatte ja eben schon gesagt, Zink war ja das Thema, was ich mir angeschaut hatte. Und auf Basis von ewigen den Modellen und dem, was die EFSA oder die DGE da zugrunde liegt, habe ich ja eben ausgerechnet mit Beispielplänen und so weiter. Und das ist eigentlich auf Basis von den Zufuhrempfehlungen, die es da eben gibt, es eigentlich nicht möglich sein könnte, bei der Art, wie halt vegane Ernährung praktiziert wird, irgendwie auf diesen Zinkbedarf zu decken. Deswegen würde ich sagen, also auf Basis der Daten muss ich sagen, eigentlich haben Veganer keine Chance, auch nur annähernd gut mit Zink versorgt zu sein. Also auch wenn man alle, also wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Und Cholin wäre ja auch das Ding, wir haben da ja auch wirklich sehr wenig Daten. Und wir wissen, okay, die ersten Probleme, die da auftreten, sind ja sogar Leberschäden. Aber wenn wir dann wieder sehen... Ja, bitte.
Genau, zumindest man kann es an Leberenzymen messen. Mhm.
Genau, wenn ich dann aber überlege, okay, wenn aber tatsächlich selbst von Omnivoren die Versorgung mit solchen Nährstoffen so unfassbar schlecht ist, dann müssten Veganer, dann würde ich ja erwarten, dass bei Veganern das wirklich bei einem sehr großen Anteil tatsächlich dann zu Schäden führen würde oder dass sie zumindest erhöhte Leberenzymwerte haben müssten. Genauso bei dem Zink kann ich jetzt mutmaßen, aber bei so einem starken, dann de facto Zinkmangel, den ich vermuten wüsste bei einer so unfassbar schlechten Zufuhr, dann müsste ich hier diese Effekte sehr deutlich sehen können. Und zwar nicht in irgendwie minimalsten Unterschieden in kognitiver Leistung, sondern gerade bei dem Cholin müsste ich ja erwarten, dass ich da was sehe. Und dann, was denkst du denn dazu? Weil meine These, warum ich eher entspannt bin, wäre einfach zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht sagen, das wird schon alles passen, aber ich gehe zumindest mal davon aus, dass es irgendwelche Anpassungsprozesse gibt, zum Beispiel, dass halt eben noch mal weniger ausgeschieden wird oder sowas im Bereich von Zink. Oder auch bei Cholin, dass es dann doch der Bedarf halt einfach nicht so hoch ist. Weil das wäre für mich die plausible Erklärung zu sagen, okay, irgendwie die Daten, die wir haben, die uns diese Zufuhr vermittelt haben, die werden dann wahrscheinlich einfach nicht stimmen, weil sonst müssten de facto ja Leute größere Probleme haben.
Mhm. Ja, ist eine interessante Überlegung. Meine Gedanken dazu sind folgendes. Zum einen sehen wir zum Beispiel von den Studien von der Dr. Xinyin Yang, dass sogar Cholinzufuhren über dem AI mit positiveren Effekten dann bei den Cognitive Outcomes der Kinder einhergehen. Die Effektstärken sind nicht riesig, aber man muss halt kumulativ sehen, weil wir nicht nur über einen Cholin-Nährstoff sprechen, sondern über eine ganze Reihe an Stoffen, die eine Einwirkung haben können. Und zum anderen eben, wie schon gesagt, ja die Allgemeinbevölkerung.
Ganz, auch ganz kurz, du meinst ja nicht groß, aber ist es also überhaupt wenigstens klinisch relevant oder auch einfach nur gerade so statistisch signifikant, aber auch das würde man niemals merken.
Das Ding ist, ob man jetzt diesen einen Nährstoff, ob das jetzt nicht nur eine statistisch signifikante, sondern eine klinisch relevante Größe ist im Laufe der nächsten 30 Jahre der Kinder, dafür fehlt mir und ich glaube uns beiden und den meisten Menschen, die sich Daten angucken, die Fachkenntnis, um zu wissen, wie sich sowas dann übersetzt. Und wenn wir nur über diesen einen Nährstoff sprechen würden, könnte man da auch mehr im Detail diskutieren, wie schwer oder weniger schwerwiegend das ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass es eben so viele Nährstoffe sind und alle anderen kaum erforscht sind, halte ich es für etwas vorlässig zu sagen, das wird schon nicht so schlimm sein. Aber zurückkommend zu deinem anderen Punkt. Wir haben ja beim Zink die Problematik, dass wir, wie auch wenn Sie mal nachhören möchte, im Detail in der Podcast-Episode 27 der ersten Staffel zu den Blutwerten bespreche, gerade zum Beispiel die Zinkwerte sehr schlecht mit dem Status korrelieren und mir wären keine zum Beispiel Zinkmuskeltests bekannt, wo man jetzt in Studien festgestellt hätte, wie ist denn wirklich der Muskel-Zink-Status, der vielleicht besser korreliert oder welche anderen Parameter für die Zinkversorgung gibt es. Selbst wenn man nur den Zinkstatus misst, gibt es ja auch immerhin schlechtere Werte bei den Veganern, aber das ist nicht wahnsinnig aussagekräftig. Und die Frage ist zum Beispiel dieser schlechtere Zinkwert einer von mehreren Gründen, warum Leute, die wieder Fleisch essen, plötzlich so viele gesundheitliche Verbesserungen erleben? Weil das sehen wir ja. Man kann immer noch argumentieren, dass das ein Placebo-Effekt ist oder dass das eine reine Korrelation ist. Aber wir sehen bei sehr vielen Menschen, wenn sie Fleisch oder andere Tierprodukte essen, dass es ihnen gesundheitlich besser geht. Und dann kann man natürlich spekulieren, ist es vielleicht das Zink im roten Fleisch, ist es das Cholin im Ei, ist es ein anderer Nährstoff. Und beim Cholin sehen wir ja dasselbe, dass auch die Blutwerte leider nicht sehr gut mit dem Status korrelieren, sondern dass man da andere, indirektere Parameter finden muss. Und daher bin ich mal, und da würde mich sehr interessieren, wie du dazu stehst oder wie du zu der Einschätzung kommst, dass du denkst, quasi solange man keine ganz harte Evidenz hat, kann man das einfach ein bisschen schleifen lassen. Weil ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder planst, Kinder zu haben, aber wenn ich jetzt daran denke, ich möchte Kinder haben, dass auch nur mein Kind ein kleines bisschen weniger von seinem Potenzial aufschöpft und nicht das volle Leistungspotenzial hat und sich das eventuell über die nächsten Generationen noch potenzieren könnte, nur um auf der anderen Seite eine fiktive Größe an Tierleid, das man eventuell vermindert oder auch nicht, wenn man beispielsweise Kuppelprodukte gibt, die ja ohnehin keine Erhöhung der Nachfrage nach sich ziehen, geht bei mir nicht das Verständnis auf, warum man das anstreben sollte. Daher würde mich das sehr interessieren, weil du tust es ja, woher das bei dir kommt.
Kinder kriegen tue ich wohl nicht, aber...
also du warst
genau,
mein
Entscheidung. Genau, also mir geht es um das Risikoassessment und dann zu sagen, okay, deswegen für mich ganz zentral diese Frage, ist das klinisch relevant oder so? Das wäre der erste Teil. Also zu sagen, wenn mein einziger Hinweis ist, dass es vielleicht im Längenwachstum was machen könnte und dass es vielleicht ein bisschen kognitive Einschränkungen geben könnte, die aber nur statistisch auftauchen, die aber keinerlei Relevanz ansonsten haben, dann muss ich mir genauso gut sagen, jeder Tag, an dem, weiß ich nicht, die Mutter mehr Stress hat als nötig, hätte auch negative Auswirkungen. Jede Feinstaubbelastung draußen, jedes Mal, wenn ich nicht Sport genug mache, also alles das hat ja auch alles Auswirkungen. Und im kleinsten Teil, natürlich ist alles irgendwie ungesund und man muss es halt eben ins Verhältnis setzen. Die Frage ist ja wirklich nur, was setze ich ins Verhältnis? Und das ist natürlich ein sehr emotionales Problem, wo ich denke, wo ich es auch absolut nachvollziehbar finde, zu sagen, naja, wenn ich es für mich entscheide, heute trinken zu gehen, ja, dann ist das gesundheitlich keine gute Entscheidung. Aber ich kann dann eben, aber ich weiß eben, dass mich die Folgen betreffen. Wenn ich das für jemand anderen entscheide, und das finde ich den Punkt auch absolut nachvollziehbar, dann zu sagen, ja, ich muss jetzt nicht in Panik verfallen und alles fallen lassen, aber ich kann nach den ethischsten sozusagen Alternativen suchen, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, dann finde ich das eine Position, die ich jetzt auch nicht absolut, es ist ja absolut, wo ich nicht sagen würde, oh mein Gott, das ist ja scheußlich, wie kann man so eine Position haben, sondern die finde ich absolut nachvollziehbar. Ich bin also der größte Schlüssel.
Also ich bin der veganen Aktivisten aktuell, was mir sehr, sehr vor den Kopf stößt. Weil genau das ist ja meine Position. Ich glaube, ich habe die mehr als klar gemacht in der Reihe an Videos. Und genau das wird mir über vorgeworfen, dass das scheußlich wäre, dass sie Nazi wäre, dass sie Nico Dachau wäre, dass Leute Morddrohungen schicken, dass jahrelange Freunde, mit denen ich viel Zeit verbracht habe, sich abwenden, nur weil ich diese Position vertrete. Und das verstehen die. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ich denke, das ist eine emotionale Reaktion. Und das ist, ich glaube, das ist halt das Schwierige an der veganen Bewegung, wenn wir diese Gliedtour mal machen, dass das, was die Leute bewegt, wahrscheinlich nicht die ethischen Erwägungen sind von Tierrechten, weil es einfach inkonsequent wäre, Menschen bestimmte Rechte nicht auf Tiere auszuweiten, sondern einfach die emotionale Reaktion darauf, wie mit Tieren umgegangen wird. Aber emotionale Reaktionen, auch wenn sie in diesem Fall zu einem, wie ich finde, ethisch konsistenten und richtigen Ergebnis führen, sind trotzdem immer noch emotionale Reaktionen. Und das ist das Blöde, wenn man versucht, wenn man rational agieren möchte und sich dabei dann halt eben auf emotionale Argumentationen verlässt, dann sehen wir, glaube ich, in deinem Fall sehr konkret, wie das backfiren kann. Oder in jeder anderen Art von Politik. Wenn ich für die richtige Politik werbe, indem ich halt eben Propaganda betreibe und die Leute bei den Emotionen greife, dann mache ich mich halt eben offen für alle, auch die Gegenseite das tun kann. Deswegen bin ich da kein großer Freund von. Und muss auch sagen, wie gesagt, ich finde...
Vielleicht habe ich die Frage dann, wo betreibe ich denn für die richtige Sache Propaganda, um Emotionen zu catchen?
Nein. Ich meinte jetzt die vegane Bewegung. Dass Leute vegan werden, ne, weil sie eben sehen, das ist so schlimm. Ne, sie setzen sich damit auseinander, wie geht es den Tieren in der Massentierhaltung, wie sterben diese Tiere. Und dass das natürlich dann sie dazu bewegt, ihr Verhalten zu ändern. Aber das natürlich ganz tief verankert, das ist meine Theorie, oder so würde ich es auch bei mir selber beobachten, dass ich dann sage, okay, damit will ich ja nichts mehr zu tun haben. Das verstärkt sich dann auch über die Jahre und so weiter. Und wenn dann jemand kommt und entweder eine Gegenposition dazu hat, dann wird dir der natürlich verständlicherweise emotional eben auch begegnet, würde ich sagen. Weil die Leute sich diese Position eben auf Basis von Emotionen eingenommen haben. Und nicht, weil ihnen jemand gesagt hat, pass auf, diese Handlung ist ethisch, wenn du es dir genau anschaust, ja gar nicht so konsistent. Und hier sind die Daten, die zeigen, dass es eben gesund ist. Ja? Sondern das ist eine emotionale Entscheidung. Wenn dann meine Position jemand angreift, dann werde ich die entsprechend emotional verteidigen. Und wenn du dich auf die Seite von denen stellst, die einer wie ein Schwein, was für mich nichts anderes ist als ein Hund, ja, sozusagen dann mit CO2 langsam ersticken lassen, dann stehst du natürlich auf der falschen Seite. Ob das jetzt richtig ist, ist ja eine andere Frage.
Voll, aber das ist ja auch gar nicht meine Position. Also ich bin ja Fleisch essen soll unbedarft, noch eben, dass die Art und Weise, wie aktuell Fleisch produziert wird, so weitergeführt werden sollte. Aber das ist auch hoffentlich klar.
Deswegen sprechen wir ja genau, weil ich das schade finde, weil ich denke, dieses Thema verdient eben Aufmerksamkeit. Man sollte darüber sprechen. Aber dass natürlich solche ad hominem Angriffe dann natürlich völlig sinnlos sind und vor allem deiner Position Unrecht tun, das hat mich auch schon, das stört mich auch, ja. Natürlich, also da sind wir uns, glaube ich, einig, sonst würdest du wahrscheinlich auch nicht mit mir sprechen, wenn ich dir sagen würde, dass du das eigentlich nur machst, um aus Spaß Tieren Leid zuzufügen. Das ist ja offensichtlich nicht der Punkt. Der einzige Grund, wie gesagt, wo wir, glaube ich, auseinander sind, ist diese Einschätzung, hey, wie hoch ist dieses Risiko? Ich glaube, deine Position, genau, die ist sehr klar, dass sie sehr risikoavers ist. Und ich denke, gerade eben sowas Emotionales, halt eben wie Mutterschaft oder Kinder zu bekommen, da ist das auch bestimmt sehr vielen, die das so fühlen. Und ich habe da auch absolutes Verständnis für. Genau, aber trotzdem davon losgelöst ja einfach nur die Frage, wie hoch ist denn wirklich das Risiko? Weil vielleicht, und das ist ja hoffentlich dann in deinem Sinne, wenn wir es natürlich erreichen würden, zu wissen, okay, es gibt da Probleme, aber es sind die Nährstoffe XYZ, wenn wir die supplementieren, dann können wir uns wirklich sicher sein, dass es dann gar keine Probleme mehr gibt und damit könnten wir das ganze Thema erledigen und wir könnten alle vegan werden, dann wäre das wahrscheinlich eine schöne Utopie. Und bei B12 sozusagen, wo ich sagen würde, ja, das war halt eben auch lange kein Thema, aber nachdem sozusagen klar war oder das Konsens war, dass wir das brauchen, dann hat es ja auch, glaube ich, jetzt, also dann sehen wir ja jetzt auch, dass alle Ersatzprodukte B12 haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt nachweisen würden, das wäre sozusagen ein, was ich mir wünschen würde, wenn wir jetzt den Nährstoff finden, nehmen wir mal Cholin, wo jetzt der Konsens sich durchsetzt, den bräuchten wir wirklich. Naja, dann würden sich zumindest alle veganen Marken innerhalb von kürzester Zeit eben Cholin reinpacken, hoffentlich. Und dann wäre dieses Problem zumindest auch wieder lösbar. Das bringt mich vielleicht aber auch zu dem
Wunschdenken, aber ein sehr unrealistisches.
Ja, genau, man muss auch optimistisch bleiben. Weil, also, der wichtigste Punkt, ja? Sonst
Entschuldige, zwei Sachen oder so. Das sind, inwieweit du die mit den Befragungen von vegan lebenden Menschen aus den 80er, 90ern und so beschäftigt hast, wo ja das, wo man sagen würde, retrospektiv B12 ganz klar, muss man definitiv supplementieren. Immer noch ein großer Teil, teilweise bis zum Drittel der vegan lebenden Menschen auf die Frage, ob sie denn ohne Supplementierung alles über ihre vegane Ernährung bekommen, mit Ja geantwortet haben und auch auf explizite Nachfrage. Das heißt, es gibt keinen Nährstoff, den du supplementieren musst oder über angereicherte Lebensmittel bekommst, eben mit Nein geantwortet haben, die Leute da leider sehr, sehr, sehr weit hinterherhinken. Und zum anderen, wir ja selbst bei Dingen, wo es, glaube ich, wenig Diskussion gibt, wie zum Beispiel, dass pflanzliche Milch- und Käsealternativen zumindest mit Kalzium angereichert werden sollten, weil wir wissen, dass der Kalziumgehalt der Milchprodukte deutlich höher ist, weil wir wissen, dass vegan lebende Menschen im Durchschnitt viel zu wenig Kalzium zu sich nehmen. Und wir in diversen Studien sehen, wie zum Beispiel der Epic Oxford Kohorte, dass eine zu geringe Kalziumzufuhr mit einer schlechteren Knochenmineraldichte und einem höheren Frakturrisiko einhergeht, wo also, korrigieren wir, wenn du es anders siehst, aber ich würde sagen würde, die Datenlage ist ganz klar, dass es jedes pflanzliche Milchprodukt mit Kalzium angereichert sein muss, mindestens den Gehalt, wie es im tierischen Äquivalent ist. Und das sehen wir ja auch nicht passieren, weil die ganzen Produzenten wenig Anreiz haben, weil das sind ja alles Mischköstliche oder die meisten davon mischköstliche Unternehmen, die das einfach jetzt mitmachen, weil es halt gerade modern ist, beziehungsweise die paar rein veganen Unternehmen zu wenig in der Materie drinstecken, beziehungsweise sie sagen, warum sollte ich, weil es ist ja auch teuer. Es ist teuer, zusätzlich gutes Kalzium hinzuzufügen. Es verändert den Geschmack, die ganze Organoleptik. Und daher hat die Lebensmittelindustrie keinerlei Anreiz, das zu tun. Und auf der anderen Seite, wenn man dann sagen würde, okay, dann supplementier es halt, dann heißt du ja, das sagst du jetzt nur, weil ein Kollege von dir halt auch Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Das heißt, ich sehe hier quasi, hier beißt so ein bisschen die Katze in den Schwanz, das haben wir ein bisschen ein Dilemma und ich sehe da keinen Outcome, selbst bei den ganz klaren Themen, über die wir sprechen, weil immerhin, du sagst ja, einige Lebensmittel sind mit B12 angereichert, viele aber noch immer nicht. Und daher sehe ich eben gerade bei den etwas weniger bekannten Stoffen, gerade wie Cholin, der ja auch sehr voluminös ist, der den Geschmack und vieles auch verändert. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei den Multinährstoffen, wo jetzt ja auch Cholin dabei war, aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften das Produkt, also die Kapsel sehr stark verändert und auch entsprechend das Lebensmittel sehr stark verändern würde. Also das ist ein Riesen. Kann ich
das eigene Erfahrung bestätigen? Auch, ja.
Ja, genau. Deswegen kommt es jetzt leider wieder raus. Das heißt, das sind riesen, riesen Hürden und da sprechen wir jetzt eben halt nur über die ersten von diesen Nährstoffen und das gäbe mit dem, wenn man über Arachidonsäure und DHA sprechen würde, voll instabil als Öl. Du kannst es also den pflanzlichen Alternativen nicht wirklich gut zusetzen. Spätestens, wenn du die dann pasteurisierst, wirst du da Probleme kriegen. Es ist wahnsinnig teuer. Das heißt, ich sehe all diese Themen und habe da einfach keine Antwort. Und würde mir natürlich, um das vielleicht nochmal explizit zu sagen, natürlich, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, würde ich mir entweder wünschen, dass das alles gar kein Problem ist und die genauso weitermachen kann wie davor, weil ihr hatte schon ein sehr schönes, angenehmes Standing als quasi veganer Posterboy, der über vegane Ernährung berichtet und das dann sein Lebensunterhalt verdient und ich habe jetzt nicht nur sehr viel emotionale, sondern auch wirtschaftliche Nachteile in den letzten 2 Jahren dadurch erlitten. Und wenn zumindest das nicht möglich wäre, wäre mein nächster Wunsch, wenn mein nächster Wunsch zumindest, dass wir das Problem lösen können und einfach lösen können, aber beides sehe ich nicht in absehbarer Zeit passieren und daher ist es einfach aus menschlicher Sicht für mich die einzig nachvollziehbare Lösung zu sagen, okay, zumindest in den kritischen Lebensphasen, wie können wir mit so wenig wie möglich Leid, Ausbeutung, Grausamkeit und Tötung die Tierprodukte zuführen, die sowohl jene Nährstoffe abdecken, von denen wir glauben, dass sie mit einem höheren, dass ein Fehl mit einem höheren Risiko assoziiert ist, als auch ein bisschen weiter zu gehen und sagen, okay, die liefern auch insgesamt eine hohe Nährstoffdichte, sodass wir auch potenzielle Dinge, die wir übersehen, vielleicht noch mit abdecken können, weil wir eben, und du sagst es ja, wie hoch sind die Effekte wirklich, das wissen wir einfach absolut nicht, weil es eine Vielzahl an Stoffen ist, die nicht einmal einzeln alle getestet wurden, nur sehr wenige wurden getestet und natürlich kumulativ absolut nicht getestet wurden. Und ich glaube, es wäre für das Vorankommen der Menschheit sehr destruktiv, wenn sich unsere kognitive Entwicklung anstatt nach vorne zurückentwickeln würde. Auch wenn es nur wenige IQ-Punkte wären. Es macht auf gesellschaftlicher Ebene einen riesen Unterschied.
Ja, wahrscheinlich eher andere Dinge, wie man mit der Intelligenz dann umgeht, auch gesellschaftlich. Aber ich möchte auf den Punkt zurückkommen, was du sagtest. Wenn du der Wunsch, nämlich es einfach ändern zu können, also entweder es funktioniert, aber du hattest gesagt, als zweites, okay, kann man es ändern. Und das wäre nämlich genau der, finde ich, der spannende Punkt. Also es ist ja nicht, wir sind ja nicht ausgeliefert. Also auch wenn du sagst, ich bin bis pessimistisch, es gäbe ja Möglichkeiten, das herauszufinden. Und wie gesagt, vielleicht sind es dann noch, sind es tatsächlich nur zwei Substanzen, die da eben den Unterschied machen. Und wenn wir das herausbekommen könnten, dann wäre es ja möglich, das zu ändern. Aber das ist ja Glaskugel schauen, sowas muss man ja erforschen. Und du hast ja auch schon gesagt, einer der Hauptgründe sind Leute, die nach der Inklusion von Tierprodukten wieder immense Gesundheitsfortschritte sozusagen gemacht haben. Da geht bei mir trotzdem sehr die Alarmglocken an, weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit Pseudomedizin und ich kann sagen, es gibt so unglaubliche Erfahrungsberichte mit spontanen Regressionen von Krebs und Autoimmunerkrankungen nach Interventionen, die garantiert nichts damit zu tun hatten, von Terpentineinläufen zu dem Singen von irgendwelchen Liedern, dass ich dann sage, okay, aber was können wir denn da tun? Und dann frage ich mich, was ist denn mit den, also wir könnten ja Ärzte rekrutieren, Forscher, die eben genau diese Fragen untersuchen. Also was ist denn, oder siehst du da die Möglichkeit, selber noch was zu tun? Oder was wäre denn der Aufruf von dir vielleicht zu sagen, okay, was sollte man denn anschauen, um besser zu verstehen, was vielleicht genau das Problem ist, statt einfach nur da zu sitzen und sozusagen zu sagen, da könnte alles Mögliche sein, wir wissen es nicht, also wir sind einfach vorsichtig und hoffen, dass es sich vielleicht irgendwann ändert.
Drüben im Endeffekt, ich glaube, am nächsten würde man einer objektiven Wahrheit kommen, beziehungsweise vielleicht eine Sache noch davor zu dem, was du gesagt hast, ich bin da grundsätzlich komplett bei dir, dass in beide Richtungen, sowohl die Erfahrungsberichte, dass vegan für Menschen funktioniert, als auch die Erfahrungsberichte, dass vegan für gewisse Menschen nicht funktioniert, beides einen anekdotischen Charakter hat und vielfältige andere Einflussgrößen haben kann. Aber im Gegensatz zu den, wie du es genannt hast, Terpentinkuren und Heilgesängen etc., die ja ganz klar auch keine biochemisch plausiblen Mechanismen bedienen, haben wir hier ja zumindest in der Inklusion von Tierprodukten eine biochemische Plausibilität. Das heißt noch immer nicht, dass es deswegen kausal ist, aber es ist aus meiner Sicht schon eine ganz andere Geschichte. Und aus meiner Sicht, was man machen könnte, weil man muss natürlich den Faktor Placebo-Effekt müsste man irgendwie ausschließen können. Und um diesen Faktor Placebo-Effekt ausschließen zu können, müsste man natürlich tierische Lebensmittel so zubereiten, pulverisieren, verkapseln, anderweitig verstecken, dass Menschen wirklich nicht mitbekommen, ob sie jetzt gerade ein Placebo bekommen oder nicht. Und was es also bräuchte, und das ist einfach wahnsinnig teuer und ich wüsste nicht, woher dieses Budget kommen sollte, weil sämtliche vegane Interessenvertretungen sich überhaupt nicht dafür interessieren. Watson eine 250.000 Euro investiert hat in die erste Studie fürs IFBE und das absolut dann so gelaufen ist, wie das wünschenswert gewesen wäre, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Also aktuell, ich nicht wüsste, woher die, und da würde man von deutlich mehr als einer 250.000 sprechen, weil alleine die Aufbereitung der zugeführten Lebensmittel plus die ganzen Laborparameter plus eher wahrscheinlich im Bereich von 400.000-500.000 gehen würde. Wenn man die hätte, könnte man natürlich sagen, man nimmt eine Gruppe an quasi selbstdiagnostizierten Personen, die Probleme bei veganer Ernährung haben und gibt der einen Gruppe dann eben in der ausreichenden Menge jene Placebo-versteckten, maskierten tierischen Produkte, wofür sie natürlich auch offen sein müssen. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine möglichst idente, nicht mit Wirkstoffen versehene andere Placebo-Gruppe. Und dann guckt man sich die beiden Arme an und versucht nach möglichst objektiven Parametern, sowohl anhand der Blutwerte als auch anhand der Stimmungsbilder und anhand des Wohlbefindens, soweit man das halt machen kann, dann das zu untersuchen. Und dann sollte man hoffentlich, wenn die Gruppe groß genug ist, und da bräuchte man dann optimalerweise eben nicht nur eine Handvoll, am besten nicht nur ein paar Dutzend, sondern gerne auch ein paar Hundert, weil dann je größer die Gruppe ist, desto besser werden wir die Effektstärken messen können, dann könnte man zumindest einmal die Frage wirklich beantworten und dann wissen wir natürlich die Lösung noch immer nicht, weil dann wissen wir nur, eventuell wissen wir dann, dass es keinen Unterschied gemacht hat oder dass es einen Unterschied gemacht hat, und wenn es einen Unterschied gemacht hat, dann müsste man im nächsten Schritt eben gucken, okay, dann macht man es nur mit einzelnen Tierprodukten, um vielleicht rauszufinden, was enthält das eine Tierprodukt, was das andere nicht enthält, oder man versucht es in einem zweiten Studiendesign mit einzelnen Nährstoffen anstatt dem Tierprodukt und guckt, vielleicht wird man ähnliche oder gleiche oder zumindest ansatzweise so gute Verbesserungen erfahren. Und das heißt, wir sprechen dann schneller mal eben von 3, 4, 5 Studien und von 2, 3, 4 Millionen Euro. Und eigentlich wäre das kein Problem, wenn du dir anguckst, große vegane internationale Organisationen bekommen im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich Fundings, Spenden, weil Leute für deren Aktivismusarbeit bereit sind, sehr viel Geld auszugeben, und man bräuchte also hier nur einen Bruchteil. Aber solange jegliche nationale wie internationale Gesellschaft im Bereich des Veganismus, der Pflanzenernährung sich komplett bereitstellt und nicht nur sich bereitstellt, sondern aktiv versucht, mich und das, worüber wir jetzt gerade sprechen, mundtot zu machen, ist es natürlich keine Option, dass diese Organisationen das Geld bereitstellen. Im Gegenteil, die würden versuchen, wahrscheinlich eine Studie so zu manipulieren, dass möglichst rauskommt, dass eine vegane Ernährung auf jeden Fall passt. Davon hatten wir in der Vergangenheit ja ein paar. Aber das würde es brauchen, und ich wäre da grundsätzlich auch bereit, mich damit zu engagieren, aber es kann nicht sein, was ich alleine auf meinen Schultern trage, und das kann auch nicht sein, was ich oder mein erweiterter Kreis finanzieren kann. Aber das wäre aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, dem Thema ernsthaft zu begegnen. Und bis es sowas gibt, ist meine Empfehlung eben, zumindest in den kritischen Lebensphasen gewisse Tierprodukte zu inkludieren.
Aber es ist schön, dass du es ansprichst, weil ich finde genau das Thema eigentlich das Spannendste. Selbst wenn du sagst, okay, genau, das ist jetzt aber auch eine These natürlich, dass die jetzt dagegen wären. Es gibt ja auch viele Organisationen, es gibt viele Menschen, es gibt ja auch noch andere Stellen, die daran Interesse hätten. Wenn wir mal überlegen, wie viel auch große Unternehmen, die viel mit Fleisch verdient haben vorher, ne? Also was die ja auch, wie die ihre Produktlinien umstellen und so weiter. Also ich finde, es ist denkbar, dass irgendwo es auch Kapitalgeber geben könnte, die sagen, okay, das oder eine Stiftung oder sowas, die sowas eventuell finanzieren könnte, wenn man aber zumindest mal das Design im Kopf hat, zu sagen, okay, aber das wäre ja ein Design, wo man sagen könnte, wie du gesagt hast, eventuell dazu führen könnte, dass einzelne Nährstoffe rausgefunden werden. Aber das andere Outcome wäre dann natürlich auch, dass wenn Leute, denen wir jetzt mal annehmen, dass sie nach Inklusion von Tierprodukten immense Verbesserungen hatten, wo wir sagen, die sind sozusagen High Responder auf diese Diät, die haben auf jeden Fall anscheinend ernste Probleme. Theoretisch könnte ja eben das Outcome dieser Studie sein, dass nachdem das Ganze verblindet und randomisiert war, wir überhaupt keinen Effekt mehr feststellen und damit das Ganze alles als Placebo-Effekt oder verschiedenste andere Effekte kategorisieren können und damit das Ganze rehabilitieren können oder zumindest deutlich entschärfen könnten. Das wäre ja sozusagen der Wunsch in Erfüllung gegangen, zu sagen, okay, wir haben vielleicht Probleme bei ganz Einzelnen oder wir haben andere Probleme, aber zumindest haben wir jetzt ein sehr schwaches Argument dafür, dass das tatsächlich an der veganen Ernährung oder irgendwelchen Inhalten in dieser Diät liegen könnte, sondern vielleicht an ganz anderen Dingen.
Das wäre mir lieber. Also ich habe es, glaube ich, schon deutlich genug gemacht. Also das wäre mir so. Das wäre im ersten Schritt natürlich ein wichtiges Studiendesign. Im zweiten Schritt, um es noch mehr zu rehabilitieren. Und da ist natürlich die Frage, welche Ethikkommission, also wenn man diese Daten hätte, und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn man die hätte, dann könnte man im nächsten Schritt vermutlich auch eine Ethikkommission davon überzeugen, zu sagen, man randomisiert auch Schwangere in die Gruppe mit oder ohne Tierprodukte, weil solange es diese Studienergebnisse nicht gäbe, dass quasi das alles, was man beobachtet, nur Placebo wäre oder eben der Schaden der veganen Ernährung quasi Nocebo, das auf andere Dinge zurückzuführen ist. Solange es das nicht gibt, würde keine Ethikkommission der Welt eine Randomisierung von Frauen, die schwanger sind, durchwinken. Wenn das aber gemacht werden würde, könnte man im nächsten Schritt diese Randomisierung machen und könnte dann auch, wie man es jetzt mit einzelnen Nährstoffen gemacht hat, und jetzt hat man aber eben dann den Vorteil, dass man eine Vielzahl an Nährstoffen / Tierprodukte in der Randomisierung hätte, könnte dann eben wirklich mit quasi optimalerweise, wie es auch bei den Cholin-Studien gemacht wurden, quasi beiden Gruppen nährstoffoptimierte Pläne geben, dass man jetzt nicht sagen kann, es liegt nur daran, dass die einen sich gesünder oder ungesünder ernährt haben, sondern wirklich nach bestem Wissen und Gewissen deren Speisen denen auch zuschickt, deren Supplementierung sicherstellt etc. Und dann könnte man eben nach einigen Jahren auch nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die kognitiven Entwicklungen tracken und könnte dann wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest sagen, ob es Unterschiede gibt oder nicht. Und das ist natürlich aufgrund der Laufzeit und aufgrund der Komplexität auch nochmal etwas, was noch einmal mehr kosten würde. Aber auch hier, wenn man all das zusammen in den Topf wirft, bekommen die drei größten Organisationen alleine in Deutschland wahrscheinlich mehr Funding pro Jahr, als diese Studien kosten würden. Und wenn diese Organisationen bereit wären, und ich meine, ich Ich weiß nicht, ob du das Paper gelesen hast. Ich glaube, der Corresponding Author war Sabaté, aber der erste Autor war wer anders, wo darüber geschrieben wurde, welchen Einfluss die Adventistengemeinde auf das Ernährungsverhalten hatte. Vielleicht hast du die mal gelesen, sonst kann ich es da gerne schicken. Und da wurde eben auch darüber geschrieben, dass am Anfang die Widerstände innerhalb der Adventisten-Community sehr groß waren, überhaupt eine Adventist Health Study zu initiieren, weil sie Angst hatten, dass das Ergebnis zeigen könnte, dass ihre pflanzliche Ernährung schlechter abschneidet. Und genau diese Sorge sehe ich mit großen roten Alarmleuchten auch innerhalb der veganen Bewegung, dass die Sorge viel zu groß ist, dass es zeigen könnte, dass es anders rauskommt, sodass man einmal extrem aufpassen muss, wer überhaupt solch eine Studie durchführt. Das heißt, wer ist da am Studiendesign beteiligt? Wer kontrolliert das? Wer wertet das aus? Da müsste man sehr viel externe Peer-Reviewer hinzuziehen und eben man müsste die veganen Organisationen davon überzeugen, sowas zu finanzieren mit dem Wissen, dass wenn sich zeigen sollte, dass es Probleme gibt und wie du sagst, es ist weder in die eine noch in die andere Richtung klar. Es gibt Hinweise, aber es gibt natürlich keine Belege. Dann, was wäre die Konsequenz daraus? Was würden all diese Personen, deren, nicht nur deren ideologisches Weltbild, sondern auch deren finanzielles Auskommen darauf beruht, dass Veganismus das einzig wahre ist, was würden diese Leute tun? So. Ich habe das erlebt und es war für mich schon relativ schlecht, all meine Kooperationen zu verlieren und viele weitere wirtschaftliche Einbußen zu haben. Aber wenn du das auf einer größeren Ebene siehst mit Personen, die dann vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, da zu switchen, was würde da passieren? Und da sehe ich einfach so viel ideologisch verhaftete Widerstände, dass ich nicht glaube, dass es passiert. Ich würde mir aber wünschen, dass ich mich irre. Und wenn wer auch immer sich zusammenschließt oder welche einzelne Firma, die teilweise im dreistelligen Millionenbereich Umsätze / im zweistelligen Millionenbereich Gewinne machen, sagt, hey, pass auf, hier ist einmal Budget für die erste Studie. Bin ich der Erste, der sich gerne mit wem auch immer zusammenschließt und auch ehrenamtlich meine Zeit zur Verfügung stelle, damit nicht irgendwie der Glaube aufkommt, dass ich mich jetzt auch noch daran bereichern möchte, sondern ich stelle da gerne auch ehrenamtlich pro bono meine Zeit zur Verfügung. Aber ich sehe es eben nicht in absehbarer Zeit kommen.
Ja. Schade. ich glaube, es ist sehr nachvollziehbar, warum du auch so denkst mit deinen Erfahrungen. Allerdings würde ich trotzdem positiverweise sagen, es gibt ja immer noch mehr als eine Handvoll Leute, die auch dir deinen Kanälen folgen. Also selbst im deutschsprachigen Raum ist es ja jetzt auch nicht so, als wäre es jetzt nur noch eine ganz kleine, zerstreute Minderheit, die jetzt irgendwie sich mit diesem Gedanken anfreunden könnte, dass es dann halt nicht so ist, wie wir das gerne hätten. Sondern es gibt ja offen augenscheinlich genug Leute, die halt eben sich damit auch auseinandersetzen, dass es halt eben vielleicht nicht so gut sein könnte. Also vielleicht ein bisschen den Fokus darauf, ja klar, es gibt natürlich viele, wo das alles, was du beschrieben hast, sicher nicht aus der Luft gegriffen ist. Aber es gibt ja auch andere und die sollten bestimmt ja reichen, um eine Studie zu populieren. Ich finde das schön, dass wir einfach mal darüber gesprochen haben, weil ich habe das in dieser ganzen Diskussion noch nie gehört, das offen, für mich Offensichtliche zu sagen, es gibt die Möglichkeit, theoretisch, dass alles mit einer randomisierten, kontrollierten Studie mehr oder weniger vom Tisch zu fegen, eventuell. Also das Potenzial ist ja da, genau. Also ich glaube, es ist klar, dass du eine denkst, wie das Outcome ist. Ich wäre optimistischer, aber die Sache ist ja, sollte ja nicht um Glauben gehen, sondern um Wissenschaft. Und das Problem, das zu finanzieren, das sehe ich natürlich auch. Wobei, da würde mich auch mal interessieren, was du sagst, weil ich denke, du hast so sehr hohe Zahlen genannt. Ich würde sagen, bevor man sowas macht, würde man eher eine Pilotstudie machen. Und wenn man jetzt nur aus den Followern, die dir alle die Anekdoten geschrieben haben, wenn man nur da jetzt eine Handvoll Leute finden würde, die ausgeprägte Symptome haben, von denen wir wirklich erwarten, also dass sie jetzt eben nicht, dass sie klinisch so relevant sind und so eine große Effektstärke haben, dann würden wahrscheinlich 10 Leute reichen, um zu sehen, ob bei denen tatsächlich Symptome auftauchen oder verschwinden, wenn man ihnen halt eben das Placebo oder halt eben ein Tierprodukt geben würde. Und das Ganze wäre ja deutlich billiger durchzuführen.
Ja, aber du musst die Leute, also zum einen glaube ich, wäre also eine 10 Leute, also 5 in der Währung, 5 in der Placebo-Gruppe, ich glaube, das wäre statistisch sehr, sehr schwach, aber man könnte vielleicht noch eine 0 dranhängen, auch das würde man in der Followerschaft finden, weil die Berichte von Leuten, die mir geschrieben haben, gehen in die vielen Hunderte, also das wäre jetzt nicht das Thema, die zu finden und die wären vielleicht auch motiviert genug, um quasi ohne eine größere Vergütung, die ja bei dem Aufwand von solchen Untersuchungen durchaus eigentlich gang und gäbe sind, dass auch wirklich die Leute eine Entschädigung kriegen, aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Leute keine Entschädigung kriegen und das nur machen, weil sie daran interessiert sind, ist natürlich die Frage, kriegt man diese Leute dazu, sich für einen Zeitraum von, sagen wir mal, 8 Wochen, 12 Wochen, 16 Wochen, 20 Wochen, wie auch immer, das müsste man sich nur angucken, kriegt man die Hälfte dieser Leute dazu, quasi das Risiko einzugehen, sich in der Placebo-Gruppe zu befinden, weil die Erfahrung der meisten Menschen ist, wenn sie diese Verbesserungen spüren, dass sie sehr, sehr, sehr vorsichtig sind mit ihrer Ernährungsweise und große Bedenken hätten, sich wieder vegan zu ernähren. Aber vielleicht kann man sie im Sinne der Wissenschaft dazu animieren und auch im Sinne ihrer tierethischen Philosophie, die bei den meisten weiterhin ausgeprägt ist. Sie sind halt nur bereit, ihre Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen. Angenommen, man könnte das. Der größte, teuerste Teil der Studie, um das selbst in einer kleineren Probandengruppe hochwertig zu machen, wäre ja das Bereitstellen und Kontrollieren der Mahlzeiten. Man kann ja der einen Gruppe nicht einfach Tierprodukte geben, sondern man muss der Gruppe ja über gefriergetrocknete Tierprodukte überpeelen oder über gefriergetrocknet und dann anderweitig in irgendwelche andere Massen eingearbeitete Tierprodukte geben, damit es eben ganz klar nicht zu unterscheiden ist, ob ich jetzt A oder B bekomme, weil ansonsten haben wir keinen guten Standard und dann haben wir wieder die Frage, wie viel Placebo-Effekt spielt damit. Und das ist relativ aufwendig und komplex, das zu machen. Das mussten entweder die Leute kommen alle aus einer ähnlichen Gegend, dann ist es A, sehr schwierig genug zu finden. Das heißt, wahrscheinlich kommen sie aus der ganzen Dachregion, dann muss man denen das zuschicken, man muss die gut kontrollieren. Also ich habe noch nicht ernsthaft darüber nachgedacht, was quasi die Mindestkosten dafür sind. Aber selbst wenn man jetzt mich und andere Leute quasi mit 0 Euro berechnen würde und auch die Probanden mit 0 Euro berechnen würde und nur wirklich das Zubereiten, Aufbereiten, Versenden, Kontrollieren der Lebensmittel beziehungsweise der Placebos und dem der Währung peelen und zusätzlich natürlich auch die Blutwerte, die man mit messen muss, da wird man nicht, aus meiner Sicht, nicht unter diese genannten 200.000, 300.000 Euro auch für eine Pilotstudie kommen. Wie gesagt, die Watson-Studie, das waren auch keine Riesenprobandengruppen. Ich glaube, das waren so, keine Ahnung, 60, 80 Leute ungefähr. Hälfte Währung, Hälfte Placebo. Die haben ihre Multinährstoffe oder Placebo bekommen und dann wurden halt einmal nur die wichtigsten Parameter gemessen, einige teure auch nicht. Und wie gesagt, da waren wir alleine mit den Laborparametern, oder wir, Watson, war Watson bei 100 irgendwas 1.000 Euro alleine für die Laborparameter. Dann kamen noch über 100.000 Euro für das Institut, was die Studie gemacht hat. Das heißt, da kann man vielleicht ein bisschen sparen. Und das war, wie gesagt, und da waren ganz, ganz einfache Nährstoffe, die es eben im Sortiment gab, beziehungsweise einfach Stärkekapseln, die als Placebo galten, oder irgendwelche Ölkapseln für das Omega-Öl.
Darf ich ganz kurz fragen?
Bitte.
Vielleicht ganz kurz, also nur als Idee, aber nur auch gespannt zu hören, was du sagst, weil du hattest ja auch, du empfiehlst ja eigentlich auch, wenn sich das nicht geändert hat, Eier als sozusagen die nährstoffdichteste, das nährstoffdichteste Tierprodukt. Gerade weil du es auch eben angesprochen hattest, gefriergetrocknetes Eier. Ich weiß jetzt nicht, was, ob das dann auf die Bioverfügbarkeit sich groß auswirken würde, aber das wäre doch was wahrscheinlich sehr nährstoffdicht wäre, sehr, sehr viele von den kritischen Nährstoffen abdecken würde, wie du es ja auch empfehlen würdest und was man sehr leicht verblinden könnte, gerade in Pulverform.
Genau, also man, um es wirklich, weil man würde, wenn man sagt, okay, man macht eine Pilotstudie und die soll möglichst aussagekräftig sein, dann würde man natürlich sowohl Eier als auch Milchprodukte, Fleisch und Fisch gefriertrocknen, um sicherzugehen, dass es, weil wir die Frage ist ja, also aus meiner Sicht wäre die, wenn man nur eine Forschungsfrage beantworten kann, wäre die Forschungsfrage nicht, helfen Eier alleine, sondern ist eine rein pflanzliche Ernährung im Vergleich zu einer unrestriktierten Mischkost, funktioniert es gleich gut oder unterschiedlich gut? Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt weiterforschen, weil angenommen, man würde jetzt nur die gefriergetrockneten Eier geben und wenn sich zeigen würde, es macht einen Unterschied, okay, spannend, haben wir trotzdem noch die Frage, was wäre, wenn? Und wenn es nicht helfen würde, wäre trotzdem die Frage, was wäre, wenn andere Tierprodukte eingesetzt werden? Weil zumindest die Erfahrungsberichte, bei aller Anekdotenhaftigkeit, die sie haben, sind es sehr oft Eier alleine, die reichen. Es sind sehr oft aber auch noch erst die Inklusion von anderen Tierprodukten, vor allem rotes Muskelfleisch, was über die Eier hinaus bei Leuten hilft. Das heißt, zumindest Muskelfleisch / Innereien und Eier wäre aus meiner Sicht das Minimum. Und das müsste man gefriertrocknen. Das ist schwerer, als man glauben würde.
Ganz normales kurz, wobei man die ja auch wieder sedentieren kann, oder? Also ich meine, wenn die Leute berichten, dass Eier, dass bei Eier bei ihnen geholfen haben, dann schließt man nur die ein, die das denken und dann muss man ja einfach nur noch den Placebo-Effekt ausschließen und wenn die, je stärker die Symptome wären, desto früher würde das Signal ja stark genug sein, um zu sagen, okay, hier ist irgendwas auf jeden Fall.
Könnte man auch machen. Ich halte halt für ein bisschen willkürlich. Ich meine, Eier wurden von mir gewählt. Also der Hauptgrund, warum die Eier gewählt wurden, natürlich ist ihre Nährstoffdichte. Wobei, wenn man rein auf die Nährstoffdichte geht, hätte man auch Innereien wählen können. Der Hauptgrund, warum ich die Eier gewählt habe, war, weil sie im Rahmen der unterschiedlichen Tierprodukte aus meiner Sicht am ehesten mit ethisch vertretbaren Produktionsmaßnahmen oder Produktionsbedingungen machbar sind. Und der zweite sehr, sehr wichtige Punkt ist, dass man sie so in den Speiseplan inkludieren kann, dass A, Leute, die eine starke Abneigung gegen Tierprodukte haben, sie auch in irgendwas reingeben können und es kaum merken und sie sehr versatil sind. Und das waren die zwei Hauptgründe. Und natürlich sind sie auch sehr nährstoffdicht, aber wenn es jetzt rein auf ernährungsphysiologischer Ebene darum geht, das zu kontrollieren, würde ich zumindest sagen, dann nimmt man noch zumindest gefriergetrocknete Innereien mit rein. Man könnte von mir aus das Fleisch auch noch weglassen. Aber das wäre auf jeden Fall möglich. Aber alleine die Produktion von, also man kann Eier trocknen lassen unter ganz normalen Bedingungen bei höherer Temperatur. Das ist etwas einfacher. Das Ei gefriert zu trocknen, was deutlich nährstoffschonender wäre, ist deutlich schwieriger, vor allem auch die Innereien. Also ich kenne, und wir haben tatsächlich auch gesucht, weil es war auch eine der Überlegungen, dass man zum Beispiel Innereien gefriert trocknet und in Kapseln abfüllt und den Leuten anbietet. Gibt es in den USA von ein, zwei Firmen. Und ich war von Holland über Spanien, Deutschland, Österreich auf zig Private Label Messen, wo Produzenten sind. Ich habe mit zig verschiedenen Produzenten gesprochen und ich habe keinen einzigen gefunden, der mir das hätte anbieten können. Man sagt, okay, hier sind die Innereien oder hier sind die Eier, bitte trockne das, also mach das zu einem gefriergetrockneten Produkt und pulverisiere es und dann schicken wir es zu irgendeinem Lohnhersteller und der verkapselt es dann. Das wäre quasi die Basis. Habe noch keinen gefunden, also unabhängig von der Frage der Kosten ist es eben auch eine Frage der Verfügbarkeit und natürlich, wenn man sowas macht, müsste man relativ große Chargen machen, weil so ein Lohnhersteller arbeiten halt nicht für kleine. Man könnte natürlich sagen, okay, dann macht man es mit einer Uni gemeinsam. Das haben wir auch schon überlegt. Wir waren in, lass mich nachdenken, ich glaube, es war in der Steiermark, waren wir bei einer FH, die auch ein Labor dabei hat, die auch selber gefriertrocknen können, wo ich dann auch versucht habe, mit den Professoren in Kontakt zu kommen und sagen, hey, können wir vielleicht einen kleinen Batch machen, da wäre das. Und auch da ist es dann verlaufen, weil zu wenig Interesse auf deren Seite war. Also es gäbe schon Möglichkeiten, ich will überhaupt gar nicht schwarz malen, aber ich möchte dazu zu mehr quasi Vorsicht aufrufen, was die Umsetzbarkeit angeht. Man stellt sich das vielleicht ein bisschen leichter vor, wenn man sagt, so, hey, ja, da brauchen wir einfach nur ein paar tierische Lebensmittel, die pulverisiert man und dann macht man Kapseln daraus und dann gibt man es den Leuten. Das ist deutlich schwieriger, als man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellen würde. Aber möglich, natürlich.
Grundsätzlich glaube ich, die Durchführung von Studien grundsätzlich immer viel hakeliger, als man sich das vorstellt. Auch wenn ich noch nicht das Vergnügen hatte, natürlich selber eine durchzuführen. Aber so viele machen das auch nicht. Aber es ist ja, ich finde es trotzdem spannend, ich hoffe du auch, das einfach nur mal durchzuspielen ein bisschen. Und wie gesagt, es gibt ja durchaus eine große Followerschaft und ich halte es jetzt nicht für, ich halte es nicht aus, für ausgeschlossen, dass ein angehender, weiß ich nicht, Doktorand, Masterstudent an einer entsprechenden Uni vielleicht auch irgendwie oder ein angehender Professor dann vielleicht irgendwann mal sagt oder ein privates Unternehmen zu sagen, hey, das klingt eigentlich spannend, wir haben da irgendwie eine Art, wie wir da sowas umsetzen könnten und dann einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil das ist, glaube ich, ist halt mein Hauptpunkt. Wir haben da ein sehr großes Fragezeichen in vielen Bereichen. Und das ist ja, du machst da viel Arbeit, um darüber zu reden. Aber das ist halt trotzdem nicht, naja, wir haben nicht viel belastbare Evidenz. Und das wäre ja einfach einmal ein Punkt, der belastbare Evidenz kreieren könnte. Und naja, das ist, glaube ich, ein großes Problem in vielen Bereichen. Es wäre schön, wenn es da mehr Forschung gäbe. Leider gibt es bestimmt viele Themen, die einfach das Funding nicht haben, um die Fragen zu beantworten. Aber allein schon mal zu sagen, okay, die Möglichkeit gäbe es, vielleicht fühlt sich jemand angesprochen, finde ich persönlich schon mal einen wichtigen Punkt.
Du, ja, also ich, mich wundert, dass es dich wundert, dass das, wie soll man sagen, dass das für viele vielleicht noch nicht klar war, weil also für mich liegt es sehr auf der Hand. Also was wir jetzt gerade besprechen, ist jetzt nichts, worüber ich noch nicht mit vielen Leuten schon davor gesprochen habe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt irgendjemand ein Licht aufgeben und sagen wird, ah ja, stimmt, das könnte es ja sein, weil es ist ja, ich habe es noch nicht in dem Detail öffentlich ausdekliniert, weil eben aus meiner Sicht die finanzielle Hürde da ist, aber das ist aus meiner Sicht etwas sehr Naheliegendes, dass das die Lösung sein könnte. Aber wie gesagt, dadurch, dass auf den Seiten, wo grundsätzlich die großen Töpfe sind und sehr, sehr viel Spendengelder oder andere Gelder fließen oder eben auch in der freien Wirtschaft, da ist einfach kein Interesse und ich würde mich wahnsinnig gerne vom Gegenteil überzeugen lassen, aber die Erfahrung zumindest, die bisherige, zeigt, dass da kein Interesse herrscht.
Genau. Das ist ein Thema, aber zumindest, wenn man jetzt einen Fokus auf diese Evidenzpyramide legt, zu sagen, hey, da oben, das ist nichts, was prinzipiell unzugänglich ist, randomisierte, kontrollierte Interventionsstudien, wir können das machen, Natürlich ist es eine Frage des Fundings. Und darunter gibt es Kohortenstudien, da würde ich argumentieren, dass die tatsächlich deutlich prohibitiver sind, was die Kosten angeht, jetzt halt wirklich vegane Populationen über längere Zeiten zu begleiten und denen ihren Essenspläne zu analysieren und so weiter und dann halt eben auch zu schauen, wie tatsächlich jetzt die Lebensstil aussieht und die Ernährungsmuster und so weiter. Das würde ich sagen, da würde ich dir absolut beistimmen, das ist schwierig. Aber auch das ist jetzt, glaube ich, wenn zumindest der Anteil der vegan lebenden Menschen steigen würde, vielleicht ja auch noch etwas, was passieren könnte. Und darunter haben wir ja immer noch aber auch noch sowas wie einfach Case Series oder Case Studies, wo ich auch sagen würde, naja, also wir haben, auch wenn das überzeugend klingen mag, die anekdotische Evidenz und wie du schon gesagt hast, naja, auch wir da zumindest plausible Mechanismen zugrunde legen könnten, ist auch das ja immer noch nicht mal Teil der Evidenzhierarchie, wo ich auch sagen würde, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, zu sagen, gibt es da nicht Bestrebungen zu sagen, okay, wir arbeiten, sollte das nicht als eine Case Study von Ärzten untersucht werden, um einfach zu sagen, wir schließen da alternative Erklärungen aus, ne? Weil man muss halt sagen, wir wissen ja einfach nichts darüber. Und meistens ist es ja eben so, dass sich mit zum Beispiel mit der Umstellung auf vegan auch ganz viele andere Sachen ändern, vielleicht im Leben, die dann genauso gut damit das erklären könnten. Genauso gut andersrum mit der Inklusion von Tierprodukten. Also allein schon mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, okay, wir haben halt eben jetzt hier einen ganz klaren Mangel an irgendeinem Nährstoff, der sehr gut bekannt ist, ja, und das ist sehr leicht zu beheben, sei es irgendwie Eisen, B12 oder sonst irgendwas. Und wir müssen da gar nicht auf die Suche gehen nach irgendwie unbekannten anderen Nährstoffen oder Syntheseengpässen, sondern wie groß ist überhaupt der Anteil? Ich glaube, das ist auch die Kern der Frage. Wie viele Leute, die diese Verbesserung beschreiben, haben jetzt tatsächlich eine Verbesserung aufgrund von einem etwas, was wir noch nicht wissen, und wie viele von denen haben einfach nur, in Anführungsstrichen, jetzt ohne jetzt herablassend zu sein, einfach nur einen dummen Fehler gemacht, der einfach komplett vermeidbar gewesen wäre. Und das ist dann auch wieder für mich ein sehr grob wichtiger Faktor für diese Risikoeinschätzung, weil wenn ich jetzt sehe, okay, 90% davon wären vermeidbar gewesen, dann bin ich deutlich beruhigter, als wenn ich merke, bei 90% haben wir keine alternative Erklärung, außer dass irgendwas in den Tierprodukten ist, wovon wir nicht wissen, was es sein könnte.
Klar, aber ich weiß nicht, wie sehr du meine Stories und die Videos und so anguckst, oder ob ich das ausreichend klar gemacht habe, dass das für jeden Zuschauer klar ist. Wenn ich anekdotische Erfahrungsberichte teile, also ich teile nur einen sehr kleinen Teil der Erfahrungsberichte, die mir zugeschickt werden, sind das selbstverständlich die Berichte, wo im allerbesten Fall sowohl Blutwerte über alle bekannten Mikronährstoffe als auch ein sehr klares Supplementierungsprotokoll vorliegt oder zumindest eins von beiden sehr deutlich ist und dadurch indirekt das andere ausgeschlossen werden kann, im Sinne von, wenn jetzt mir eine Person schreibt, hey, ich habe Multinährstoff genommen und ich habe Nevikos genommen und ich habe ein Omega-Präparat genommen und hier sind meine Blutwerte, ich habe dann Tierprodukte inkludiert und es ging mir besser, das sind die Art von Erfahrungsberichte, die ich dann teile. Wenn jetzt mir eine Person schreibt, hey, ich habe B12 supplementiert und sonst eigentlich gar nichts und ich habe mich rohvegan ernährt und habe die letzten 3 Wochen gefastet und jetzt grüne Säfte getrunken und mir geht es irgendwie schlecht und jetzt esse ich wieder ein Stück Fleisch und es geht mir besser, das ist die Art von Erfahrungsbericht, die ich selbstverständlich nicht teile. Und daher ist es leider, und ich wünschte, das wäre anders, aus meiner Sicht eben nicht so einfach abzutun und sagen, ja, die meisten haben das einfach nur falsch gemacht. Und dann kann man auch sagen, ja, vielleicht lügen die oder vielleicht recallen die ihre Ernährung oder ihre Supplementierung vielleicht besser. Aber auch aus meinem sowohl sehr engen als auch erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich sehr viel mehr Einblick habe, gibt es ebenfalls mehrere Dutzend Leute, wo ich zum Teil tagtäglich gesehen habe, was gegessen und supplementiert wurde und zum Teil zumindest mehrmals die Woche direkten Kontakt mit den Leuten hatte und, würde ich sagen, sehr realistisch einschätzen kann, was gegessen und supplementiert wurde. Und auch dort gab es diese Fälle. Das heißt, wenn dieser Fall nicht eintreffen würde oder eingetroffen wäre, dann wäre immer noch auf deiner Seite und sagen, naja, vielleicht haben sie es halt nicht richtig gemacht. Dadurch, dass es diese Personen aber gibt, und natürlich können wir noch immer nicht sagen, dass es dann kausal was mit den Tierprodukten zu tun hat, vielleicht hat es mit was anderem zu tun, aber das so zu sehen und zu sagen, ja, dann gucken wir halt einmal, was in ein paar Jahren rauskommt, das halte ich für fahrlässig.
Ja, dafür absolut. Aber wieso macht man dann da keine Case Study raus? Weil, wie du gesagt hast, okay, das ist ja absolut nachvollziehbar, da dann hellhörig zu werden. Aber wenn man sagt, man ist ja evidenzbasiert, dann muss ich sagen, ja gut, aber es ist ja nicht mal Teil der Evidenzpyramide. Aber wieso macht man es dann nicht als, zum Beispiel als Case Study, oder brauchen wir dann nicht Case Studies, die dann sagen, okay, die sind aber jetzt veröffentlicht in einem Peer Review Journal. Und weil wenn wir dann sagen, wir haben halt sogar Case Series von Fällen, wo ganz klar halt eben peer reviewed in einem wissenschaftlichen Journal dann dargelegt wird, okay, uns fällt hier keine alternative Erklärung ein als ein nicht weiter bekannter Stoff, der irgendwie in Tierprodukten zu finden ist, dann wäre das ja schon mal eine viel belastbarere Evidenzbasis, um dann auch zu sagen, hey, wir brauchen eine Interventionsstudie, wir brauchen eine Kohortenstudie und wir müssen halt eben jetzt hier weiter vorgehen und nicht einfach schon Stopp zu machen, sozusagen bevor die niedrigste Stufe sozusagen der Evidenz dann vorhanden ist und wir nur halt eben die Mechanismen und Kohorten Beobachtungsstudien haben.
Selbstverständlich, das ist ja auch, was der weitere Weg ist, aber es ist eben der erste Schritt, weil im ersten Schritt, ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, ich sehe ja leider relativ wenig andere Leute, die überhaupt auch nur einen Moment ihrer Zeit rein investieren, aber wenn ich jetzt von mir spreche, ich war bis vor kurzem, beziehungsweise kann es jetzt auch offiziell sagen, bin auch wieder in meiner Doktorarbeit, die sich aber am anderen, also die sich zwar auch diesem Randgebiet widmet, aber eben keine Case Reports veröffentlicht. Ich mache parallel ja auch noch 2 Ausbildungen im Bereich der Landwirtschaft, ich habe außerdem noch einige andere Projekte, das heißt, meine Zeit ist natürlich begrenzt, aber selbstverständlich wird, wenn ich mit der Doktorarbeit fertig bin und die Ausbildung abgeschlossen sind, werde ich auch solche Case Studies publizieren. Aber der erste Schritt, und das ist ja das, also ich würde es für extrem fahrlässig und unverantwortlich halten, zu sagen, okay, pass auf, ich sage jetzt nichts auf Social Media, bis ich in, weiß ich nicht, einem Jahr, 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, keine Ahnung, wie lange der ganze Prozess dauern wird, vielleicht einmal dann peer-reviewte Case Studies publiziert habe und bis dahin interessiert mir das Thema nicht, sondern natürlich im ersten Schritt spreche ich die Nährstoffe und die Fallberichte auf den sozialen Medien, um auch optimalerweise mehr Leute, die ähnliche Erfahrungen haben, damit zu erreichen, die sich dann im Umkehrschluss wieder bei mir melden, damit wir dann genügend Probanden haben, um sowas dann zu veröffentlichen. Das braucht aber einfach seine Zeit und ist eben jetzt gerade nichts, was ich abbilden kann. Und das interessiert sich sonst niemand dafür, zumindest ist mir niemand bekannt, der sich dafür interessiert. Und nachdem ich jetzt schon diesen riesen Shitstorm bekomme, bin ich natürlich auch jetzt nicht sehr viel motiviert, da jetzt direkt den Fokus darauf zu setzen, weil ich merke, es ist völlig egal, welche Evidenz man präsentiert, die Leute interessieren sich überhaupt nicht dafür. Das betrifft jetzt nicht dich oder ein paar andere Leute, aber im Großen und Ganzen sehe ich, es ist völlig egal, welche Evidenz man präsentiert, es wird alles auf prinzipieller Ebene einfach negiert. Das heißt nicht, dass ich deswegen, dass ich jetzt stur bin und deswegen es nicht mache, aber ich habe meine Prioritäten und meine Prioritäten sind jetzt einmal, das nächste Buch zu schreiben, meine Doktorarbeit zu schreiben, meine landwirtschaftliche Ausbildungen zu machen und die nächsten Startups voranzubringen, und wenn das dann soweit abgeschlossen ist, dass ich wieder etwas mehr freie Zeit habe und hoffentlich dann auch noch genügend Energie übrig habe. Natürlich wäre das dann der nächste Schritt, aber es ist aus meiner Sicht, wäre es total absurd, wenn das der erste Schritt wäre und nicht der Folgeschritt nach den Schritten, die ich bis jetzt gemacht habe.
Also ich denke, das ist nachvollziehbar auch zu sagen, wenn ich da ein Problem sehe, versuche ich erstmal eine Lösung dazu für zu finden, bevor ich jetzt einfach nachschaue. Man kann, glaube ich, auch da anderer Meinung sein. Es gibt ganz, ich habe letztens in der Recherche auch für ein paar Äußerungen gelesen aus der frühen Raucherforschung, wo sich dann auch noch sehr viel darüber beschwert wurde, dass jetzt überhaupt so eine Panikmache gemacht wurde, ja, weil man hätte jetzt auch einfach warten können, bevor das jetzt wirklich sicher ist, dass das schadet, bevor jetzt Leute aufhören mit dem Rauchen völlig unnötigerweise, nur weil es da jetzt Hinweise gibt, dass das eventuell die Sterblichkeit erhöht. Also das sind, würde ich sagen, deutlich krassere Punkte zu einem Zeitpunkt, wo man auch sagen muss, also da war schon relativ klar, dass es da irgendein Problem geben musste. Aber auch nur zu dem Punkt, nicht mal, dass ich mich da einordnen würde. Ja, also auch da, denke ich, kann man anderer Meinung sein. Das ist aber auch bestimmt absolut nachvollziehbar aus seiner Position, das eben so zu machen. Ich denke, da jemanden den Strick draus drehen zu wollen, zu sagen, hey, ich sehe da ein großes Risiko, ich habe nicht die Möglichkeit, eine Studie selber durchzuführen. ich habe aber die Möglichkeit, zumindest nach bestem Wissen darüber zu berichten und Produkte anzubieten, die eventuell dafür helfen. Ja, das ist, würde ich sagen, nachvollziehbar. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es trotzdem spannend, darüber zu sprechen, dass das, auch wenn du sagst, nicht der erste Schritt ist, zumindest ein Schritt ist, der gemacht werden sollte. Und wenn es nicht von uns ist, dann zumindest von jemand anderem. Und auch wenn du da sehr pessimistisch bist, würde ich sagen, egal ob wie ich die Erfolgschancen einschätze, wenn das so wäre, dann haben wir einfach viel bessere Materialien. Und im Endeffekt, sobald es die Case Studies gibt, zum Beispiel, oder eine Interventionsstudie, auf die du dich stützen kannst, ja, ist die Frage, ob ideologische Menschen sich davon beeindrucken lassen. Ich würde sagen, nein. Aber es gibt ja noch andere. Und wie gesagt, gerade auch die... ich habe auf jeden Fall in meiner Erfahrung schon sehr viele Ernährungswissenschaftler jetzt auch schon getroffen, die dem Thema grundsätzlich sehr offen gegenüberstanden. Auch wenn die jetzt überhaupt nicht in annähernd vegan gelebt haben, aber trotzdem verstanden haben, dass es ja schon irgendwie eine nette Sache ist, diese Tierprodukte zu exkludieren und dass es schon eine spannende Frage ist, zu klären, ob das denn jetzt wirklich mit vereinbar ist mit Public Health sozusagen. Und ich wäre da ein bisschen optimistischer, dass sich da irgendjemand findet, aber vielleicht bin ich auch verblendet optimistisch, das wird die Zeit dann zeigen.
Eine letzte Sache noch, eigentlich erklärt sich es von selbst, aber ich möchte es nochmal sagen, was eben immer wieder mal auch gesagt wird. Die Tatsache, dass ich Probleme aufzeige und dass es auch bei What's Nutrition auf Basis meiner Recherche gewisse Nährstoffprodukte gibt, ist A, nicht die Lösung, die ich vorschlage, aber wie gesagt, nochmal mit aller Nachdrücklichkeit, meine Empfehlung in den kritischen Lebensphasen ist die Inklusion von diversen tierischen Produkten, die ich also jegliche tierische Produkte, die ich empfehlen würde, wird es niemals bei mir geben. Also beispielsweise würde ich sagen, man sollte neben den Eiern auch noch gewisse andere Tierprodukte wie gewisse Innereien oder vielleicht auch etwas vollfette Milchprodukte für gewisse Fettsäuren inkludieren. Das produziere ich nicht und sehe mich auch das nicht in den nächsten Jahren produzieren. Also da habe ich auch keinerlei Interessenkonflikte. Kauf das wo auch immer, bitte in der möglichst besten ethischen Quelle bei deinem möglichst gut arbeitenden Landwirt um die Ecke und auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich denke, dass einige der Stoffe, die bei Watson angeboten werden, vor allem wenn die Ernährung ein Tierprodukt betont ist, sehr wichtig wären, aber kauf sie bei Watson oder kauf sie irgendwo anders, wo du weißt, dass die Qualität stimmt, das Labor geprüft ist und es entsprechend sicher ist. Und wenn du es nirgends anders findest, kauf bei Watson, nimm nicht meinen Code, dann verdiene ich auch keinen Cent daran. Also ich möchte wirklich nochmal klarstellen, dass die Empfehlung hin zu diesen Stoffen, natürlich gibt es auf einer prinzipiellen Ebene einen indirekten Interessenkonflikt, genauso wie es für jede vegan lebende Person, die irgendwas publiziert, einen ideologischen Interessenkonflikt gibt, beziehungsweise auch ich noch einen gewissen ideologischen Interessenkonflikt habe, weil ich ja trotzdem weiterhin möchte, dass die vegane Ernährung funktioniert, auch wenn ich pessimistischer bin. Aber es ist eben nicht so, dass meine Lösung ist, hey, ich habe jetzt angefangen, vegan schlecht zu machen, hier ist die Lösung in Form des Supplements, du musst es jetzt kaufen und damit bin ich happy, weil ich dann ganz viel damit verdiene. Sondern weiterhin, What's Nutrition gehört zu 100% dem Benjamin. Ich habe einen Affiliate-Link, Leute können den verwenden, ich habe einen Rabattcode, die können ihn verwenden, dann freue ich mich natürlich, weil wir auf Social Media alles kostenlos anbieten. Aber wenn jemand der Meinung ist, dass er mich nicht unterstützen möchte, wunderbar, dann kann er das bei Watson oder bei jeder anderen Firma ohne meine Affiliate-Provision kaufen oder auch nicht kaufen. Aber wenn man in sensiblen Lebensphasen ist, möge man bitte wirklich nochmal in sich gehen und noch einmal reflektieren, dass die Entscheidung, die man hier für sich trifft, eben nicht nur für sich getroffen wird, sondern auch für das noch ungeborene oder neugeborene Leben. Und die Auswirkungen, die in den ersten 1000 Tagen ab der Befruchtung stattfinden, diese ersten 1000 Tage sind die mit großem Abstand wichtigsten Tage im Leben eines Menschen, die sehr viel prägen. Und zumindest in dieser Lebensphase sollte man besonders vorsichtig sein, weil vieles, was man da falsch macht, eben irreversibel ist. Und das heißt nicht, dass nicht andere Dinge auch noch wichtig sind. Aber ich finde, man sollte die Risiken, die man reduzieren kann, eben möglichst reduzieren.
Ja, genau. Ich hatte es auch immer noch mal gesagt, genau, weil ich das Gefühl hatte, das sollte nicht, dass das uns sehr in einen Angriff gegangen ist, dass du jetzt die Kohortenstudie aufsetzen musst. Aber ich finde es zumindest gut, dass es einmal erwähnt wurde. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das Thema behandelt werden muss. Und genau, dass man sich auf jeden Fall über diese Risiken Gedanken machen sollte. Und sie so weitestgehend minimieren kann und was das dann für jede Person bedeutet, wie hoch sie dieses Risiko jetzt einschätzt, das ist halt eben dann eine Frage, die wir dann auf von Evidenz beantworten müssen. Und dann schauen müssen, mit was wir uns sozusagen sicher fühlen und was das Schlimmste ist, was uns erwartet kann und wie wahrscheinlich das ist. Und dazu haben wir halt leider ja einfach auch noch schlechte Daten. Aber ich würde sagen, wir hoffen beide, dass die besser werden. Vielleicht können wir noch einen Teil dazu beitragen. Gut, dann würde ich sagen, ich danke dir für deine Zeit. Und ich finde es schön, dass wir diese Themen auch einfach mal auf so einer Metaebene eher besprochen haben, anstatt jetzt einfach nur von einer Studie zur nächsten zu hüpfen, weil Wissenschaft ja eben einfach der Body of Evidence ist und eben nicht eine Studie gegen eine andere, sondern eben diese Gesamtschau. Und die ist Ja, die ist schlecht und würde ich sagen, aber es gibt natürlich Indizien, die du natürlich sehr in der Breite da analysierst, aber man kann auch manchmal einen Schritt zurückgehen und nochmal sagen, okay, aber wir wissen es einfach nicht viel, aber deine Position ist, glaube ich, ja auch klar, wie man mit dieser Unsicherheit umgehen sollte.
Yes, und am Ende des Tages ist es, wie du, glaube ich, auch an früherer Stelle schon mal gesagt hast, es ist einfach eine individuelle Risikoeinschätzung, weil, wie gesagt, unterschiedliche Personen werden interindividuelle Unterschiede in der Synthesekapazität haben. Es ist auf der Metaebene eine Frage, welche Themen überhaupt relevant sind. Aber man muss halt für sich am Ende des Tages anhand der individuellen Ernährung, der Kostzusammenstellung, der Supplementierung, des Ernährungswissens, der eventuellen Ahnung oder Nicht-Ahnung über die individuelle genetische Situation einfach das quasi möglichst fair und ehrlich in den Topf werfen und eben gucken, wie man mit einem vertretbaren Aufwand halt die Risikominimierung bestmöglich betreiben kann.
Super, dann in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
Mich gefreut, bis zum nächsten Mal.